So, in dem Sinne, sag ich mal, na Judy, wie geht's dir?
Gut, gut. Wir sind motiviert.
Und ihr habt vielleicht schon gehört, wir sind nicht alleine, denn wir haben noch eine Gästin hier, aber dazu gleich mehr. Und jetzt sage ich erstmal Abfahrt.
Abfahrt. Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir freuen uns.
Ja. Das ist so pseudoprofessionell, jetzt hier so an Moderation.
Nein, wir sind wieder im Podcast-Studio Berlin Hauptstadt. Und wie Ben es angesprochen hat, wir haben eine Gästin heute hier. Ich lese gerade mal vor, was du in deiner Instagram-Bio hast. Also der Research-Meister ist hier. Bringing the gap between rehab and training. MSC, also ist keine Fähre oder so, Biomedical Engineering Strengths and Condition. Wer bist du? Was heißt das?
Oh mein Gott.
Ich hab's nur das geguckt, was im Internet steht.
Ja, ich glaube, ich sollte mal meine Bio bearbeiten, wenn die so cringe klingt.
Das klingt vorgelesen echt schlimm, also guckt es euch einfach selber an, es sieht nicht so schlimm aus.
Erstmal vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Ich bin Andi, Trainerin, Studentin, Sportlerin aus Berlin, in Berlin. Arbeite viel im Bereich Personal Training, quasi im 1:1, tatsächlich irgendwo in der Gap zwischen Reha und Training. Also ich habe viele Leute, die irgendwie Verletzungen haben, gerne wieder trainieren wollen, wo man sich erstmal irgendwie so ein bisschen um die Verletzungen kümmern muss, am besten um die Ursache der Verletzung kümmern muss und die dann eigentlich mit dem Ziel ins Training zu bringen, sei es jetzt irgendwie Laufen, Marathon, Halbmarathon, was auch immer, oder einfach Kraftsport oder einfach gesund bewegen ohne Schmerzen, was ja auch schon ein sehr hohes Ziel für manche ist. Ja.
Ja, geil. Ich habe das nämlich auch gesehen, du bist ja auch Nike-Coachin, ne? Und ah, ja. und auch in dem Well Collective, ne? Da genau. Geht's ja auch viel um Wellbeing. Und also ich habe tatsächlich eine Frage insgesamt. Danach können wir Schluss machen. Aber wie würdest du prozentual sagen, ist für dich Sport im Leben die Aufteilung von es geht um Leistung und es geht um Wohlbefinden?
Also
jetzt in deinem Leben?
Jetzt in meinem Leben, jetzt heute. Ich würde ehrlich gesagt sagen, das pendelt zwischen 70% und 90% Wohlbefinden und zwischen 30% und 10% Leistung, je nachdem. Früher ging es sehr viel um Leistung. Ich komme aus dem Leistungssport.
Was hast du gemacht?
Modernen Fünfkampf.
Ah, krass.
Das ist Schwimmen, Fechten, Schießen, Laufen, Reiten.
Das ist die witzigste Kombination von Sportarten, die es gibt.
Reiten auch, ne? Geil.
Einfach
geil.
Alles.
Und Rodeln.
Richtig Kegeln. Random alles. Nee, komm, also wirklich mit so, wir haben 20 Stunden die Woche trainiert. Krass. Also da war ich 13, 14, 15, war so meine Peak-Time. Mit internationalen Wettkämpfen, wirklich allem, was irgendwie dazu gehört. Man muss dazu sagen, es gibt nicht so viele Leute, die Fünfkampf machen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, irgendwie international auf Wettkämpfe zu kommen, ist jetzt nicht so schwer. Ist nicht so wie Leichtathletik oder Radsport oder Schwimmen, wo es halt quasi, wo du richtig krass sein musst, um
hinzukommen.
Nee, genau, und da ging es natürlich nur um Leistung. Also ich wusste nicht mal, was Wohlbefinden und Sport heißt. Also mir ging es auch dabei immer sehr, sehr gut. Aber jetzt geht es primär um Wohlbefinden. Also heute ist so ein super Beispiel.
Ja, du bist nämlich heute reingekommen und meinte, als wir gefragt haben, wie es dir geht, meinst du, jetzt gut, ich war gerade trainiert.
Ja, stimmt. Ja, mir ging es den ganzen Tag so scheiße. Ich leide echt unter diesem Berliner Winter. Ich habe das Gefühl auch, jedes Jahr wird es schlimmer, wird es irgendwie dunkler. Ich krieg schlechtere Laune. Und heute war richtig, wirklich echt hart, weil irgendwie auch es einfach nicht hell wurde. Ja. Und jetzt war ich gerade beim Sport, so richtig schön, um 18 Uhr überfülltes John Reed Studio. aber erstaunlicherweise geht es mir besser.
Perfekt.
Aber das ist ja, obwohl du ja du läufst oder du machst viel Strength and Conditioning, ne? Das ist so.
Also genau, Strength and Conditioning, also ich meine, mein Conditioning ist das Laufen. Also Conditioning ist ja eigentlich einfach nur Ausdauertraining, ob du jetzt Grundlagenausdauer da machst oder bestimmte anaerobe Bereiche trainierst du alles Conditioning. Das mache ich meistens, also eigentlich beim Laufen oder Radfahren. Manchmal auch Schwimmen, aber irgendwie schaffe ich das gerade nicht so.
Schwimmen ist krass. Schwimmen wirkt für mich immer so aufwendig, obwohl gar nicht so viel krasser ist, aber irgendwie so zum Schwimmbad fahren, dann umziehen und dann
Fußpilz. Fußpilz muss ich immer denken. Nee, ich hatte früher mal mit einem Kollege für Mykoset haben wir Werbespots gemacht. Das war geil. die machen das dieselbe Firma wie Dr. Hauschka, weißt du, diese Biokosmetik, die haben auch Mykoset.
Krass.
Da haben wir geile Spots gemacht, das war witzig, aber sorry, aber ich denke immer, wenn ich an Schwimmbad denke, muss ich immer an Haut.
Ich muss aber sagen, ich hatte noch nie
Fußpilz.
Noch nie hatte ich Fußpilz und ich habe sehr viel Zeit im Schwimmbad verbracht. Also ich meine, ich bin von 5 bis 10 bin ich nur geschwommen, war irgendwie 4-mal die Woche im Schwimmbad und dann noch Wettkämpfe und dann danach war ich auch fast 3-4-mal die Woche im Schwimmbad. Nie Fußpilz.
Ja, ich auch nicht. Und ich bin früher viel barfuß rumgelaufen.
Ja,
überall.
Ja.
Ich glaube, das ist eigentlich auch das Ding, gell? Man geht dann immer ins Schwimmbad, alle haben Latschen, außer du.
Also ich weiß nicht. Wir hatten auch Schwimmen in der Schule, ich hatte nie Latschen dabei.
Also jetzt im Winter gehe ich ehrlich gesagt nicht schwimmen. Ich bin immer noch Mitglied bei Spanner 04. Das ist so mein Homeverein. Das ist,
ist auch so der Berliner Wassersportverein, oder? Spanner 04?
Ja, also es gibt ja noch da an der SSE in, wo ist die, Prenzlauer Berg? Also das ist ja auch so, das ist ja ein Riesenschwimmbad, aber wir waren halt im Olympiastadion, also ich habe ja auch in Westen gewohnt.
Ja.
Und ich bin da immer noch Mitglied und im Sommer ist es halt einfach so geil, weil du bist einfach richtig oft, bist du alleine auf einer Bahn.
Ja.
Und
ich
gehe nicht in öffentliche Schwimmbad, aber ich kriege die Krise, weil Leute können einfach nicht normal schwimmen, die schwimmen kreuz und quer.
Stau.
Ja, boah, und da musst du ständig Leute überholen.
Irgendein Fuß im Gesicht die ganze
Zeit. Nee, aber deswegen, Sportler 04 ist... Homeverein. Aber nee, genau. Also ich mache Krafttraining im Gym, momentan 3-mal die Woche. Gehe selber laufen 3 bis 4-mal die Woche. Manchmal ist einmal Radfahren statt Laufen tatsächlich. Sehr also gut. Ich hoffe jetzt bald wieder.
Das wird jetzt wieder mehr.
Ja, ich habe Samstag eine Radfahrt geplant. Ich hoffe wirklich, dass das Wetter irgendwie einigermaßen hält.
Wird für Februar.
Wenn es trocken ist, dann wird es wenigstens windig.
Ich hab halt solche Aerofelgen auf meinem Rad.
Ja, sehr gut. Aber das ist gut für Oberkörperarbeit, musst du gut festhalten.
Mhm. Mein 50 Kilo kommt richtig gut. Also ja, mal gucken, wie das wird. Also mach das alles, hab mir tatsächlich mein eigenes Training vor jetzt 3-4 Monaten outgesourced komplett an andere Coaches. Einfach, weil ich den ganzen Tag damit verbringe, zu entscheiden, was Menschen im Gym machen, was Menschen irgendwie für Reha-Übungen machen. Und ich mache auch sehr viel Online-Coaching mit Leuten, die nicht in Berlin sind. Betreue zum Beispiel jetzt auch einen Fünfkämpfer, der sich für Olympia vorbereiten will, auch im Online-Coaching. Und du hast die ganze Zeit im Kopf, okay, wenn er diese Übung macht oder wenn sie diese Übung macht, dann macht das eher Sinn. Und wenn ich ins Gym gehe, dann ich will einfach ganz kurz aufhören zu arbeiten.
Ja, voll.
Und deswegen ist halt super geil. Ich gehe einfach rein, ich habe meinen Plan, ich mache das einfach, denk nicht drüber nach. Also da musst du halt auch so ein Grundvertrauen in deine Coaches natürlich haben, dass du sagst, das
ist halt auch ein Ding, ne? Das kann halt auch voll, also ich finde, man muss zum Coach immer irgendwie eine persönliche Bindung haben, weil sonst kann es auch richtig Käse sein. Also gerade wenn man sagt, okay, man geht in einen gewissen Leistungsbereich, so jetzt für die, ich glaube, für so auch vor allem natürlich für die Motivation im Hobby und so Alltagsfitnessbereich ist, glaube ich, Coach auch super wichtig, ne? Dass man persönliche Bindungen hat, einfach damit Spaß macht auch, ne?
Ja.
Klar, das Wissen ist auch klar. Aber wenn du dann so in einen Leistungsbereich gehst, und da immer so drauf vertrauen musst, das ist halt echt hart, ne? Weil ich kenne auch Leistungssport, also gerade so im Radbereich, die halt jahrelang einfach falsch trainiert haben. So. Und dann ist halt, denkst du, warum geht's nicht weiter? Warum komme ich nicht vorwärts hier? So, und dann wird irgendwas umgestellt oder Ernährung wird umgestellt oder irgendwie ein bisschen andere Intervalle oder überhaupt Intervalle oder Winter anders oder sowas, ne? Und plötzlich legt sich der Schalter um und dann geht's.
Ja, Coachen, also ganz ehrlich, ich vergleiche das so ein bisschen wie mit seinen oder seine Therapeutin finden. Ne? Mhm. Also das muss halt richtig klicken, dass du merkst, okay, mit der Person kann ich arbeiten und mich weiterentwickeln. Und ich sehe da ehrlich gesagt gar nicht so einen Unterschied zwischen so General Population, also so das, was du gerade gesagt hast, so Hobbysportler und Profisportler. Alle wollen immer mit Profiathleten arbeiten, aber ich finde teilweise die General Population Fälle interessanter sogar.
Mhm.
Weil wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Reha-Fälle. Ich glaube, ich habe 1 oder 2 Leute, die kerngesund sind und einfach nur fit sein wollen.
Ja.
Ich habe die meisten eigentlich, haben alle, offiziell sind sie kerngesund, aber sind, okay, da zwickt's eigentlich oder der Arzt kann nichts finden, das MRT zeigt nichts und dann guckt man sich einfach an, hey, wie bewegst du dich eigentlich? Und dann kommt man irgendwie vielen Sachen auf der Spur und das würde alles nicht funktionieren. Also ich meine, klar habe ich mein Wissen und klar bin ich irgendwie, was so Biomechanik angeht und Bewegung angeht, so ein krasser Nerd, aber das interessiert ja die Leute überhaupt nicht. Also also wenn ich bei den meisten, es gibt so ein paar, die interessiert es halt, aber wenn ich bei den meisten anfangen würde, darüber zu reden, so wie ihre Knochen gerade zueinander stehen und die würden mich angucken und dann so, was willst du von mir?
Ja, genau, es ist genauso wie so.
Vielleicht würden ja auch, was du vorhin angesprochen hast mit Profi und Hobbysportler, könnte ich mir gut vorstellen, dass bei den ProfisportlerInnen, die schon genau wissen, okay, tak, 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 das muss gemacht werden und weil ich seit im 2. Lebensjahr einen Handstand mache und bei den, sagen wir mal, Hobbysportlern oder Freizeitsportlern, dass da ja auch so ein bisschen mehr so vom Background ist, vom Lifestyle, was ja da, denke ich, vielleicht auch ein bisschen, also wenn du jemanden hast, der irgendwie, keine Ahnung, guter Producer ist und der will irgendwie Sprungübungen machen und du denkst dir dann, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwie besser, was mit dem Rücken zu machen, oder?
Nee, ich finde Sprüngen, jeder soll springen. Jeder sollte springen.
Ja, das war jetzt auch nicht so, so ein Beispiel oder so.
Nee, aber also, weißt du, ja, also was ich zum Beispiel sehe bei so Leistungssportlern, die fragen oft nach, warum man bestimmte Übungen macht, was ich schön finde, weil dann kann ich endlich mehr darüber reden, warum ich die Sachen ausgesucht habe, weil die meisten interessiert es gar nicht. Aber ich versuche natürlich General Population, egal was sie machen, ich versuche jedem Menschen das zu geben, was er nicht schon hat.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, jemand, der sehr viel sitzt, ein Producer oder so, den würde ich halt erstmal generell sich durchbewegen lassen, in allen möglichen Facetten.
Um zu checken, was...
Genau, genau. Und dann findet man ja auch meistens das, was Spaß macht. Dadurch, dass ich halt sehr, sehr viele auch Reha-Fälle habe, ist es halt oft, Reha ist halt einfach nie linear und geradlinig, sondern es geht immer so hoch und dann hast du immer ein Setback. Dann geht es wieder hoch, kommt wieder ein Setback. Und das ist normal. Und Schmerzen kommen auch ab und zu. Und das ist auch alles normal. Und das halt, da brauchen wir halt dieses Vertrauen, dass halt ich sagen kann, hey, ich weiß, dein Fuß tut gerade wieder weh, dein Fuß hat fünf Monate nicht wehgetan, aber jetzt kommt's wieder. So erstmal kein Grund zur Panik und es ist nicht alles scheiße, sondern so, wir sind auf dem Weg und es ist auch irgendwie ein Prozess und da halt Leute durchzuleiten.
Mhm. Ja, ich glaube auch so dieses, also den Leuten so ein bisschen verständlich machen, wofür man das macht, ne? Das, was du auch meintest, dass man, also, aber nicht dann teilweise je nachdem auch irgendwie so, was die Leute brauchen, ne? Ob die es nerdig brauchen, ob sie es eher so anschaulich brauchen und so, das ist auch diese Connection, die man haben muss. Ich hatte zum Beispiel einen Trainer, der hat mir das halt immer anhand des Renngeschehens quasi dann beim Radfahren so erklärt, warum ich das jetzt machen soll, weil das ist die Situation, in der ich das brauche, ne? Und das ist halt so, der hat dann halt nicht so 0815 Intervallsets irgendwie gemacht, sondern hier, okay, das ist so Finisher-Attacke-mäßig so, dann musst du irgendwie drüber gehen, dann musst du es halten und dann musst du nochmal sprinten und deswegen ist es so assi und deswegen tut es so weh. Aber es musst du halt irgendwie simulieren, weil das ist die Rennsituation und halt auch so, ja, auch für irgendwie das, was wir gemacht haben, irgendwie so 1,5 Stunden Kriterien, meinte so, du musst nicht zwingend im Winter, wenn es 0 Grad sind, 6 Stunden draußen Grundlage fahren, so. Es reicht auch, wenn du dir halt irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden auf der Rolle irgendwie zu Hause schön in die Fresse haust, so dann bringt das wahrscheinlich mehr oder irgendwie Intervalle machst oder auch in Kraftraum gehst oder sowas. Aber genau, immer so ein bisschen verständlich machen, so warum mache ich das jetzt? Gerade bei den Sachen, die halt unangenehm sind, ne?
Ja, voll. Also was du jetzt auch gerade angesprochen hast, ist ja eine ganz krasse Visualisierung. Also das machst du ja auch viel so im sportpsychologischen Bereich dann auch, dass man sich bestimmte Situationen ja visualisieren soll und dann irgendwie nochmal so ein bisschen den Grund versteht. Ja. Also bei den meisten Leuten, mit denen ich arbeite, ist oft der Grund, einfach schmerzfrei ihren Sport machen zu können. Also viele LäuferInnen mit IT-Burn-Syndrom, Achillessehnenprobleme, diffuse Knieschmerzen, alles Mögliche eigentlich, die einfach nur sagen, hey, mir ist es eigentlich, also einige sind so, hey, ich will die und die Zeit in einem Halbmarathon haben. Andere sagen, hey, ich möchte einfach nur jeden Tag laufen gehen. Ist mir egal, welche Leistung, welche Zeit, wie lange, ich will einfach nur jeden Tag schmerzfrei laufen können. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen auch die Challenge, jeden da zu begegnen, wo er ist oder wo sie ist und halt auch auf der Augenhöhe zu begegnen. Und ich hatte das natürlich auch, dass es einfach bei einigen Kunden überhaupt nicht gefunkt hat. Und wo ich auch meinte, hey, ich glaube, ich bin nicht die richtige Person für dich. Also entweder irgendwie wissensmäßig oder auch einfach persönlich, wenn es einfach nicht gepasst hat. Und dann habe ich die halt oft einfach an Leute weitervermittelt, wo ich das Gefühl hatte, hey, das könnte vielleicht passen oder probier die mal aus. Weil wie gesagt, einfach wie eine Therapeutin finden. Ja.
Voll.
Wie ist es denn, zum Beispiel, du hattest vorhin nochmal angesprochen, dass du halt gerne selber ins Fitnessstudio gehst, dann halt natürlich Personal Coaches machst, aber dann auch an deine, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, an deine Coaches weitergibst, hattest du ganz am Anfang gesagt, hast du eine eigene Company oder du bist selbstständig, da ist noch was, das hattest du angehört, okay, ich habe da so meine...
Nee, du wirst gecoacht.
Ich werde gecoacht, also nee, ich bin selbstständig, also Einzelunternehmen quasi, noch, weiß ich nicht, wie lange noch, so ein paar Sachen in Planung, aber nee, genau, ich bin selbst, also alleine selbstständig, ich habe einfach nur 2 Coaches, die sich um mein eigenes Training kümmern.
Ah. Ihr eigenes Training outgesourced.
Genau, einfach damit, also ich habe, die coachen mich jetzt auch nicht in dem Sinne, dass ich Personal Training bei denen mache, sondern ich kriege eigentlich nur Pläne.
Okay.
Weil ich einfach, wenn ich ins Gym gehe, ich meine, ich arbeite halt auch im Gym und das ist sonst super schwierig für mich abzuschalten und es ist gerade generell so ein Topic bei mir, weil ich einfach gerade auch sehr viel und irgendwie ständig arbeite, also halt selbstständig.
Ja.
Und das ist halt einfach richtig schön, da einfach...
Ja, dass du dann halt weißt, okay, das ist Arbeiten, das ist jetzt nochmal was
voll,
für
dich.
Voll,
das kann ich, ganz ehrlich, das kann ich jedem Coach empfehlen. Ich weiß nicht, irgendwie voll viele haben, glaube ich, irgendwie so ein Ego-Problem, Sachen abzugeben, weil sie dann denken, vielleicht bin ich dann kein richtiger Coach.
Ja.
Erstmal, du lernst immer Sachen dazu. Ja. Also das ist halt super geil, weil natürlich kommen die Coaches, mit denen ich arbeite, noch irgendwie mit anderen Backgrounds rein und geben mir andere Sachen. Und manchmal frage ich auch, hey, warum machen wir das? Weil ich das irgendwie nicht verstehe. Und dann erklärt das mir und dann ist gut. Und man lernt halt auch einfach, also man entwickelt, ich habe mich, glaube ich, jetzt, seitdem ich mit den beiden zusammenarbeite, nochmal so viel weiterentwickelt, was so geil ist. Ja. Deswegen, das kann ich jedem raten.
Ich finde es auch geil, das mit dem Dazulernen finde ich auch richtig krass, weil es gibt einen Coach im Profiradsport, Henrik Werner, der so gefühlt alles anders macht als alle anderen. Der halt so, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber der ist so gefühliger, würde ich sagen. Der ist so ein bisschen mehr ESO und geht so mehr aufs Gefühl. Und ich weiß nicht, ob das eine Radsportlegende, ein Urban Myth ist, aber zum Beispiel hat er Daniel Oss trainiert, ein Radsportler, super guter. Und hat den Zugang zu ihm gefunden, quasi ihn zu verbessern, indem er dem Playlisten erstellt hat. Und der ist einfach nur nach Gefühl nach den Playlisten gefahren, aber die Playlisten waren halt so abgestimmt, dass die Intensität quasi angepasst war. Das heißt, er hatte dann halt irgendeine Playlist, also ist auch so, der Daniel Oss macht auch super viel Musik selber so. Und hat gemerkt, ah, okay, das ist das, wie es für ihn am effizientesten und am besten funktioniert. Ich mache dem jetzt eine Playlist über 4 Stunden.
Geil.
Und dann fährt er automatisch nach der Intensität der Musik auch. Geil. Und sowas finde ich halt super spannend. Ne? Wenn das stimmt, das habe ich nur gehört, aber wenn das stimmt, ist es halt mega geil. Ne?
Nee, also ich meine, gerade beim Radfahren ist ja der Rhythmus ganz wichtig. Ja. Ja, nicht die Schnelligkeit oder keine Ahnung und so weiter. Und gut, gerade wenn man elektronische Musik gerne liebt, ist ja Beats per Minute, BPM-Zahl. Und da sind selbst, also Freunde und Bekannte von mir aus Frankfurt, auch Producer, DJs, die mir dann auch mal erzählen, guck mal hier, ich bin heute gefahren bei 145 BPM, 130 und so weiter. Das ist perfekt und das ist halt sowas krass, dass du das sagst. Ich kann auch perfekt, es gibt Sets, wo ich genau weiß, wenn ich die halte und wo ich genau vorab weiß, okay, wie viel BPM wird dort gespielt, hab ich ganz genau bei meiner Shimano, weiß ich, wie ich schalte, dass ich genau da drin bin. Das habe ich über die Jahre dann irgendwann herausgefunden. So, oder dann genau weiß. Und ich meine, das ist ja generell so, ich weiß jetzt nicht, wir haben ja auch die ein oder anderen gemeinsamen Freunde, was du ja am Anfang auch angesprochen hast, dass du auch für Nike das unter anderem einmal die Woche Nike Experience in Berlin trainierst oder sagen wir Training gibst, was für jeder Mann, jeder Frau offen ist. Man kann da hingehen, es gibt es ein paar Städten in Deutschland. Nee, ich glaube Deutschland ist nur in Berlin und dann noch ein bisschen auf der ganzen Welt. Hast du da Musik? Ist da oder wie ist es denn bei dir? Weil ich wollte hin, aber es war immer ausgebucht.
Ich habe Musik. Ich muss sagen, ich bin irgendwie gerade ein bisschen überfordert mit der Musik. Ich bin gerade mit Musik generell überfordert. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe gerade nicht den Kopf dafür, Musik zu hören. Auch oft einfach sie aktiv zu hören nicht. Also ich gehe gerade sehr oft auch laufen ohne Musik, weil ich sehr oft so einfach... Das ist dann zu viel.
Das kenne ich.
Oder ich höre Podcasts, aber irgendwie Musik ist gerade ganz schwieriges Thema bei mir. Ich kann tatsächlich
Musik noch besser als Podcast, weil Podcast für mich irgendwie noch mehr Information ist als Musik.
Ja, ich weiß, aber beim Podcast, ich weiß nicht, ich finde Musik, manchmal dann passt es nicht und dann geht's nicht.
Ja.
Und zum Beispiel, ich komme halt sonst nie zum Podcast hören. Und es gibt ja auch so Trainingspodcasts, die mich einfach interessieren, die höre ich dann einfach beim Laufen. Ich habe das Glück, dass ich ganz viele Freunde habe, die irgendwie DJs sind. von denen sind halt dann da ganz viele Sets, entweder auf Soundcloud, oh mein Gott, sorry, Hund, auf Soundcloud, oder ich habe auch tatsächlich, mein Freund hat veranstaltet auch Partys und der nimmt halt voll oft die ganzen Sets von der Partynacht auf.
Ah, krass.
Und ich bin halt nicht immer bei den Partys dabei und es gibt eine Party, da war ich nicht dabei, habe ich mich auch im Nachhinein sehr geärgert, wo ich aber die ganzen Sets auf meinem Handy habe.
Ah.
Und ich habe, glaube ich, so von der ganzen Party von beiden Floors, ich glaube, die Party ging so 8 oder 10 Stunden lang, von beiden Floors die ganze Nacht auf meinem Handy.
Das ist richtig Gold
wert. Mache ich tatsächlich einfach das an, aber die Sache ist, die Musik ist halt teilweise auch irgendwie härter und dann denke ich mir immer so, boah, ich weiß jetzt nicht, ob das jeder so fühlt, weil manchmal ist es, also manchmal, ich kenne halt die Sets auch mittlerweile auswendig und deswegen weiß ich einfach so, was jetzt kommt. Und deswegen bin ich manchmal immer so, I don't know. Aber ich muss sagen, manchmal mache ich auch was super Ruhiges an. Also ich habe auch so Gartensets, die so 5 Stunden draußen, also wo...
So easy listening.
Genau, wo so ein DJ irgendwie über Jazz, dann House, dann Hip-Hop, dann, also so, dann mache ich sowas halt mal an.
Ich finde auch tatsächlich, dass bei mir ist auch mit Musik und Training gar nicht zwingend BPM-mäßig, sondern ich finde auch, dass zum Beispiel teilweise super ruhige Musik einfach eine krasse Energie hat. Und bei mir ist es mehr so die Energie des Liedes selbst, die dann quasi pusht. Also ich habe auch irgendwie Zeiten gehabt, da habe ich irgendwie einmal habe ich meinen FTP-Test, also 20-Minuten-Test gemacht und es lief die ganze Zeit ein einziges Lied und das war High von Tory Lanez. Es ist super langsam, aber relativ intensiv und es lief halt so durch, es war halt wie so eine Hintergrundbeschallung von dem ganzen Ding und am Ende ist mir aufgefallen, okay, es lief die ganze Zeit das gleiche Lied so.
Geil.
Aber das hat halt so die Energie gehalten.
Ja, also ich bin jetzt auch kein Fan, weil ich gerade frage, hast ja auch einen Kollege, wenn man das glaube ich sagen, den Kelvin,
ja.
Den The Mainzer Bub. Und der macht ja auch immer Tunes an, was halt auch mal ganz geil ist, weil es so die Tunes, die wir auch immer hören, so Francesco Delgada und so den Styles, right. Immer ganz geil. Aber warum ich halt auch frag, ich war auch mal, ich hab mal mit dem Kelvin, das ist letztes Jahr, hatten wir mal so ein Hit-Training, oder wie heißt es, ja, wenn du da halt auch
High dieses, Intensity.
Genau, Intervall. Genau, geisteskrank. Also macht man halt nicht freiwillig, aber gut, wenn der Coach da ist. Und da waren wir halt auch in so einem Fitnessstudio, ich bin gar kein Fitnessstudio-Gänger, und da wurde auch dann so laut Musik gespielt, das aber gar nicht so mal von schlimm. Ihm. Oder es gibt's doch auch diese Peloton-Bikes, wo die Leute sich jetzt mittlerweile morgens dann irgendwie um 6 Uhr treffen, kriegen dann irgendwie 170 BPM. Alter, ich war danach fix, also jetzt nicht fix und fertig körperlich vom Sport.
Das ist einfach nur Stress.
Einfach nur Stress?
Ja,
also,
same.
Deswegen frage ich nur.
Same, aber
weil viele Leute denken ja, wir machen jetzt Fitnessübungen, irgendwie so.
Nee, das ist halt die Sache.
Techno laufen.
Das ist halt die Sache. Ich krieg die Krise. Also so auch so diese ganzen, also so zum Beispiel so Barry's Bootcamp, so diese ganzen Sachen. Man kann jetzt vom Trainingskonzept sagen, was man möchte, aber, also klar, das holt viele Leute ab, aber ich bin da drin, ich bin danach so gestresst, ich bin so unglaublich gestresst und ich merke einfach, ich komme, also erstmal, du ballerst halt die ganze Zeit Intervalle und bist so krass im sympathischen Overload die ganze Zeit.
Sind das da so Kurse bei diesen Barry's, oder ist das auch im Studio einfach?
Nee, das sind Kurse und du machst halt irgendwie so Laufband und dann Hit und Laufband-Hit. Weiß ehrlich gesagt nicht, wie sinnvoll das ist zu kombinieren. Also jetzt aus Coaches Sicht, wobei ich muss sagen, für Leute, die den ganzen Tag sitzen und gar nichts machen, das ist richtig geil, glaube ich. Aber sobald du auch nur ansatzweise anfängst, irgendeinem Trainingsplan und irgendeinem Ziel hinzuarbeiten, macht das nicht so viel Sinn, finde ich, weil du machst einfach alles auf einmal, vermischt irgendwie Kraft und krasses Conditioning, aber du machst halt nichts richtig.
Ja, ja. Also Hauptsache aktivmäßig.
Genau, aber für Leute, die halt einfach nur aktiv sein wollen, die halt irgendwie so die Community brauchen, den Push brauchen, ist auch geil. Ich meine, das hat ja auch voll die Community da.
Also. Ja.
Und du bist halt auch zügig durch, weil sowas geht ja jetzt nicht wie, sagen wir mal, beim Radsport, wo du da erstmal immer gefühlt 2-3 Stunden mal mindestens unterwegs bist, dass du mal weißt, okay, jetzt geht's mal vorwärts, weil die Dinger hast du ja, oder was die Dinger, die hast du dann, keine Ahnung, 40, 50 Minuten oder sowas, wenn die da durch die Gegend rennen, wie du sagst, hier nochmal ein paar Liegestützen, da im Backflip, hier rennst du nochmal und dann kommt Campbell und so.
Boah, dieses Spread, das hab ich so gekillt. Ja. Nee, genau, aber also deswegen finde ich Musik super anstrengend und ich mache halt super oft einfach wirklich super entspannten House oder halt manchmal super so richtig entspannten Oldschool-Hip Hop oder so, nichts, was so krass pusht. Yeah. Manchmal mache ich dann irgendwie so einen Track, so Electro Clash oder so, irgendwas, was so richtig pusht am Ende, wenn wir irgendwie am Ende ganz kurz so mehr Conditioning, mehr Intervalle machen, aber ansonsten, weil ich will ja auch in meinen Kursen, geht es mir gar nicht darum, die Leute fertig zu machen, to be honest, jeder Coach kann Menschen fertig machen. Ja. So, das ist jetzt keine hohe Kunst. Ich will, dass Leute mehr lernen, sich gut zu bewegen, dass Leute lernen, irgendwie ihren Körper, ihren Schwerpunkt im Raum zu managen, weil das ist ja das, was eigentlich unsere Bewegung im Raum ausmacht, dass wir unseren Körper, dass wir wissen, wo er anfängt, wo er endet, dass wir wissen, wie wir ihn koordinieren, egal welche Sportart du machst, du musst deinen Körperschwerpunkt managen können und damit umgehen können und das ist halt so mein Ziel. Und das heißt, ich will ja auch, dass die Leute sich so ein bisschen konzentrieren und manchmal halt auch den Kopf anmachen müssen.
Ja, und du kommunizierst ja auch super viel mit denen, oder?
Kommt auf einen Gruppenkursen. Ja, in Gruppenkursen anders als im Personal Training, obviously. Irgendwann beim Personal Training mit der Zeit, wenn ich mit Leuten mehr und mehr arbeite, sage ich irgendwann gar nichts mehr, weil ich finde es ehrlich gesagt sehr spannend. Ich gebe den Leuten gar nicht so viel vor. Also ich gebe denen zum Beispiel Aufgaben. Ich mache so Athletiktraining für Hockey, für eine Hockey-Jugendmannschaft. Und ich gebe denen zum Beispiel die Aufgabe, hey, ich will, dass ihr jetzt 5-mal so hoch springt, wie ihr könnt. Und dann fangen die an zu fragen, hey, soll ich auf meinen Zehenspitzen landen? Soll ich meine Arme mitnehmen? Soll ich meine Pose machen? Und ich so, hey, nein, es ist mir egal. Ich habe euch eine Aufgabe gegeben und ich will halt sehen, wie Leute die Aufgabe für sich lösen, weil jeder hat ja auch eine eigene Art, sich zu bewegen und daran kannst du halt sehr viel ausmachen. Und deswegen versuche ich eigentlich gerade am Anfang, wenn ich Leute kennenlerne, gar nicht so viele Cues zu geben. Sondern erstmal machen und ich will gucken, wie sie einfach ihre Bewegungsstrategie, also weil jede Person hat eine Bewegungsstrategie und ich will mir einfach angucken, wie ist die Bewegungsstrategie, wie ist die geprägt, was sagt sie über die Person aus und dann kommt halt wieder dahin, dass ich der Person gerne das geben möchte, was sie nicht hat. Also ich versuche sie selten in ihren Bewegungsstrategien noch zu verstärken, da wo sie schon richtig gut sind, sondern eher so ein breites Spektrum aufzustellen.
Da kommt die Biomechanik wieder rein. Ne?
Es sind Hochleistungssportler, die halt spezialisiert sind, dann gehe ich natürlich nicht auf ein breites Spektrum, weil wir brauchen ja die Spezifität dann für eine bestimmte Leistung. Aber jetzt, wenn ich so General Population, so jeder, der so ein bisschen trainiert, einfach
kann man wahrscheinlich schon viel einfach durch Bewegungsabläufe rausholen. Ne?
Ja, voll. Aber man kann auch viel sehen. Also ich meine, du musst halt auch dein Auge so ein bisschen trainieren. Aber mittlerweile so, wenn ich gebe den Leuten nur irgendwie eine Aufgabe, spring mal so hoch, wie du kannst, und du kannst so viel schon sehen. Ja. Was sie mit ihren Knien machen, bevor sie abspringen, wie sie mit ihren Händen arbeiten, was sie mit ihrer Hüfte machen, wo sie hingucken, wenn sie landen. Also es ist so ganz, ganz viele Sachen. Das ist super interessant. Aber
habe ich eine Sache, nämlich kennst du dich Basketball aus ein bisschen? Egal. Es gibt so ein krasses Talent, oder der ist nicht mehr Talent, der ist einfach ein krassen Star, Zion
Dieser
Williamson.
Dieser große, lange?
Nee, Zion Williamson. Das ist so ein Athletik-Gigant irgendwie, ja. So kriegt, also viel zu athletisch für sein Gewicht. Der ist super schwer und alles, und der ist aber auch super oft verletzt. Mhm. So, und die haben halt mal so analysiert, wie das ist. Der kann halt absurd springen. Mhm. Aber sobald er quasi den Punkt gemacht hat, setzt er quasi im Kopf aus und konzentriert sich nicht mehr auf die Landung. Deswegen hat er voll auf Sachen am Knie und so. Weil der dann so auf einem Bein schräg landet und irgendwas so. Und das ist halt richtig absurd.
Ja, aber
gibt's auch so Compilations. Das ist richtig crazy, dass sie meinen, dass er halt unfassbar krass ist, aber sich wahrscheinlich durch Verletzungen, dadurch, dass er die Biomechanik da nicht trainiert in dem Sinne, da irgendwie nicht verschont bleiben
wird. Ja, ich finde so Landungen trainieren schwierig, ehrlich gesagt. Also vor allem in so Chaos-Sportarten. Ja, weil du kannst, also es gibt ja so ganz viele Coaches, die dann so Landing-Mechanics machen und so. Du sollst so eine Landung perfekt sticken. Und dann gehen die Spieler aber raus, Spielerinnen aufs Feld und bist so, Digga, hier ist Chaos. Niemand von denen denkt daran, ihre Landung zu sticken. Ja. Und das macht für mich gar keinen Sinn zu trainieren, ehrlich gesagt. Für mich macht es dann eher Sinn, so zu trainieren, die Leute einfach so stark zu machen, dass sie diesen Kräften widerstehen können. Mhm. Wenn du halt jetzt jemanden hast, der super, super schwer ist, wird's halt irgendwann wahrscheinlich auch schwierig, aber du musst halt einfach Leute dazu bringen, bestimmte Kniewinkel auszuhalten, bestimmte Schienbeinwinkel auszuhalten, und dann sind auch die Landungen kein Problem mehr.
Ja. Dann habe ich ja auch noch mal was gesehen zum Thema Sport.
Das war ein anderes Thema, ja?
Genau, mal ein anderes Thema.
Heute wurde mal eine Ausnahme, dass es bei uns mal wirklich um Sport geht.
Wie ist es denn, also du bist ja auch viel am Laufen, das ist dann eher so dein Hobby-Ding, was du dann eher so für dich machst. Also da hatte ich dich, glaube ich, auch das erste Mal gesehen, das war letztes Jahr mit dem Speed Project.
Ja.
Wo auch Patrick Pilz, wer war noch alles dabei?
Anna, Wesley,
genau,
Pascal.
Da seid ihr ja da durch die Wüste gerannt von
Juli. Von LA nach Vegas.
Ja. Genau. Genau, was ging da eigentlich ab? Beziehungsweise ist es.
Ich höre das gerade mit dem von LA nach Vegas gelaufen.
Ja, ja, ich renne durch die.
Und ich finde, was ging da eigentlich ab, ist eine sehr gute Frage.
Ja, was ging da so grob ab? Weil ich habe gehört, die neue Edition ist wieder in Planung. Und war das, genau, was ging da eigentlich ab? Und genau, so dein Laufgame, somit, weil du meintest, Halbmarathon, Marathon und so die ganze
Kampagne. Marathon laufe ich nicht gerade, ehrlich gesagt, weil ich habe einfach keinen Bock, so lang zu laufen.
Ja, ja.
Und ich habe auch einfach, ich arbeite gerade so viel. Ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde mit einem Marathon-Trainingsplan mit irgendwie 60 bis 90 Kilometer die Woche, was du ja schon mindestens laufen solltest, wenn ich damit anfange, ich glaube, dann lande ich im Burnout.
Aber gut,
this is the line I don't want to cross now.
Aber du hättest viel Zeit, um Podcasts zu
hören. True. Aber ich muss auch sagen, also ich laufe gerne, aber nach so anderthalb, zwei Stunden habe ich auch keinen Bock mehr.
Ja.
Also dann bin ich so, okay, jetzt kann ich gerne mal was anderes machen.
Das wie bei mir beim Radfahren, das ist auch so die magische Grenze von 120 Kilometern, das ist auch so, okay, holt mich einer ab, keinen Bock mehr.
Ja, ich finde das auch schwierig. Also ich finde Radfahren länger als drei Stunden so, mir tut der Arsch weh.
Irgendwie, das ist eine Gewöhnungssache tatsächlich, das sitzt man sich weg irgendwann.
Ja, aber irgendwie, ich fühle mich halt auch wie so ein Shrimp. Ich bin es halt einfach nicht gewöhnt, lange eine gleiche Position zu halten, weil ich sitze halt auch nicht so viel in meinem Leben.
Ja.
Ich bin ja ständig in Bewegung und deswegen, genau, aber zurück zu deinem Lauf.
Genau, was ich sagen wollte, was mir nochmal, weil du gesagt hast, hier so 80, 90 Stunden die Woche, dreimal am Tag laufen und so weiter, da ist ja schon eine gewisse Ambition drin. Also es ist jetzt so, wenn wir jetzt sagen, okay, wenn du den Halbmarathon, was du meintest, machst du ja jetzt für April irgendwie, gell?
Ja, aber dafür, nee, ich trainiere nicht explizit für den
Halbmarathon. Okay, da machst du einfach nur nebenher ein bisschen, dass du fit bist, ja, dass du da gut durchkommst und dass du danach
also ich pace ja, ich coache ja auch Leute für einen Halbmarathon und meistens, ich habe eine Community, die ich gerade betreue, dann so ein paar Künstler über Nike, die ich betreue, dann andere, meine Personal Training Kunden, die ich auch betreue. Es kann sein, dass irgendjemand fragt, hey, payst du mich? Oder ich laufe einfach for fun mit, weil das ist echt voll der schöne Vibe. Und ich meine, Halbmarathon, man läuft irgendwie ständig mit Freunden. Das ist wie so ein Long Run in Berlin gefühlt. Ja. Wenn man nicht ambitioniert läuft. Ansonsten ist es nicht ein Long Run, ansonsten stirbst du. Aber nee, genau, den laufe ich einfach for fun, einfach nur fit dafür bleiben. Ich habe tatsächlich wieder ein sportliches Ziel. Ich würde ganz gern 5 Kilometer unter 20 Minuten laufen. Okay. Was eigentlich auch doable ist.
Was ist das für eine Pace?
Unter 4. Okay. Also ich bin fünf Kilometer raus. Ich bin halt früher, als ich Fünfkampf gemacht habe, die Laufdistanz ist 4x800 Meter, also sehr mittelstreckelastig, eigentlich mit Schießen dazwischen, bin ich irgendwie in einen Firmenlauf, das ist ja 5 Kilometer knapp, bin ich glaube ich in 18:20 gelaufen und da bin ich nicht schnell, also es war ja so ein Tempolauf, kein Wettkampflauf.
Mhm. Also ist man Luft nach oben.
Also da, ja, und aber da war ich auch 14 und habe irgendwie 4-5 Kilo weniger mitgeschleppt als jetzt. Also nicht, dass ich jetzt dick wäre, aber ich bin halt jetzt einfach eine Frau, nicht mein Kind. Ja. Aber genau, das ist einfach so ein Ziel für mich und das ist, muss ich auch sagen, mein erstes Ziel, seitdem ich mit Fünfkampf aufgehört habe, mein erstes richtiges Laufziel. Also ich wollte halt wirklich, ich habe aufgehört vor jetzt knapp 10 Jahren. Ich glaube, mein Körper und auch meine Psyche hat einfach die Zeit gebraucht, davon zu recovern. Mhm. Also es war alles cool, es war auch eine schöne Zeit, aber auch eine sehr toxische und schwierige Zeit natürlich, also wenn man irgendwie so in solchen Bereichen sich bewegt. Aber jetzt bin ich gerade so psychisch wieder ready, irgendwie Wettkämpfe zu machen, was ganz schön ist. Und genau, Speed Project war so ein bisschen so eine Schnapsidee. Ja. Also ich meine, sowas ist immer so eine Schnapsidee. Weil mich Freunde einfach random gefragt haben, die halt gerade ein Team zusammengestellt haben, ob ich da mitlaufen will. Und zu der Zeit bin ich gerade so aus so einer 6 Monate Long-Covid-Geschichte rausgekommen.
Perfekt, da rennt man mal durch die Wüste.
Und ich war so, ja, safe, let's go. Und
der dann, Klassiker.
Ganz aber ich muss auch dazu sagen, ich habe halt mit denen auch offen kommuniziert. Ich war so, hey, so Leute, ich hatte gerade Long-Covid. Ich bin mir sicher, dass ich 50 Kilometer laufen kann, aber ich weiß nicht, ob ich mehr laufen kann als 50.
Holt mich doch mal, was ist denn dieses Speed Project?
Also Speed Project ist, du läufst quasi von Los Angeles nach Las Vegas. Es gibt vor, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren haben sich so 6 Leute, 4 Männer, 2 Frauen, das war das OG-Team, die haben sich gefragt, hey, wie lange dauert das eigentlich von LA nach Vegas zu laufen? Mhm. Haben sich einen Van gemietet und haben eine bestimmte Route abgelaufen. Das ist nicht die schnellste, die nennt sich OG-Route. Die ist 560 Kilometer, ich glaube 300 Meilen. Genau, und jetzt ist es halt wie so ein Rennen. Du kannst es entweder als OG-Team machen, 4 Männer, 2 Frauen, dann gibt es noch so freie Teams, da kommen so Leute mit so 30 Läufern an, was irgendwie gefühlt, ehrlich gesagt, einfach nicht mehr Sinn der Sache ist, to be honest, wenn jeder so 30 Kilometer läuft, so come on.
Es ist eine Staffel, es läuft immer eine Person. Nee, läuft immer.
Es gibt, genau, es ist eine Staffel, es läuft immer eine Person. Es gibt aber auch ein Single Solo, also
so ein Jonas Deichmann-Ding da,
ja. Ja, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ach, das wird gerade so ein bisschen zu einem Ego-Vergleich dieses Jahr, glaube ich. Aber egal. Ja, also es gibt super, also letztes Jahr war es richtig krass, weil eine Frau, Lucy, ich weiß nicht, wie die noch hieß, die hat einfach den Overall-Rekord geknackt, also auch von den Männern. Krass. Ich weiß nicht mehr, welche Zeit, aber die ist einfach das Ding alleine gelaufen. Krass. Aber nein, das mache ich nicht. Ich muss doch meiner Mama versprechen, dass ich das nicht mache. Nee, genau. Und dann haben die mich angerufen und war ich so, ja, let's go. Ich meinte aber, hey, ich komme gerade aus Long-Covid. Ich bin zuversichtlich, dass ich irgendwie in 4-5 Monaten 50 Kilometer laufen kann. Jetzt nicht am Stück, aber in diesen 2 Tagen. Aber alles drüber hinaus weiß ich nicht. Muss ich gucken, was passiert. Und dann waren die so, hey, ja, safe. Wir hatten halt aber auch sehr starke Läufer. Also Anna ist eine starke Läuferin und dann die ganzen Jungs sowieso. Deswegen habe ich mir da gar keine Sorgen gemacht. Und niemand von uns hatte die Ambition, das Ding zu gewinnen, weil wir haben alle zum ersten Mal mitgemacht. Wir sind auch die OG-Route gelaufen. Also es gibt, ich glaube, du kannst eine 160 Kilometer schnellere Route laufen, wenn du so querfeld eingehst, aber dafür bräuchtest du so Jeeps, so 4x4s.
Ja, ja. Und ihr habt euch die ganze Straße gehalten.
Genau, wir waren an der Straße, wir hatten 2 Fahrer und halt Patrick als Kameramann und /Mitläufer. Ich glaube, Patrick ist am Ende mehr gelaufen als
sowohl
ich.
Sowohl als auch, gell.
Ey, der hat mich echt, wir hatten so eine Nacht, also wir hatten so ein System, dass wir halt 3 Paare bilden und zu zweit läufst du insgesamt 6x3 Kilometer, sodass jeder 3x3 läuft. Also ich laufe 3 Kilometer, mein Partner läuft 3 Kilometer, das Ganze machst du 3-mal und danach sind die anderen beiden Paare dran. Das heißt, danach hast du so 4, also geplant waren 4 Stunden, real waren 3 Stunden Zeit, bis du das Ganze wieder laufen musst. Ja. Und es ging eigentlich ganz gut. Allerdings gab es nachts Segmente, wo du nicht wechseln konntest, weil der Van musste einmal außen rum über den Highway fahren und wir mussten aber querfeld einfahren. Und es gab ein 15-Kilometer-Segment, was die Jungs gelaufen sind, was, glaube ich, auch richtig eklig war. Und ich bin dann mit Patrick zusammen den 12er gelaufen und der hat uns beide so zerrissen, weil es war richtig kalt und es war so, danach bin ich auch richtig gecrashed. Ich glaube, es war so Kilometer 50 bis 62. Und danach waren so Hüftbeuger komplett im Arsch und es war halt dunkel und ich funktioniere nachts generell nicht so gut. und danach, ich hatte auch so Schüttelfrost und Fieber, also ich habe so richtig...
Gut, aber es wird ja auch kalt da nachts.
Aber ich hatte dann im Van, dann waren wir zurück und dann habe ich auf einmal so Schüttelfrost bekommen, weil es einfach viel zu viel war. Ja. Ich habe auch danach nicht mehr gegessen. Und dann aber geschlafen, gegessen, dann ging es irgendwann auch wieder, aber nee, genau, uns beiden hat es ein bisschen zerlegt auf dieser Distanz. Und dann am Ende geht's, glaube ich, auf den letzten 100 Metern hast du nochmal so 1000 Höhenmeter oder so, halt nach Vegas hoch.
Boah.
Und da haben wir dann irgendwann gemacht, immer einen Kilometer und jeder, der gerade laufen kann, läuft. Weil am Ende waren wir alle so, oh mein Gott, ich kann nicht mehr.
Wir machen das Ding jetzt fertig.
Ja, richtig. Das war auf jeden Fall eine richtig krasse Experience. Und es hat mir ehrlich gesagt krass geholfen, irgendwie Laufen nicht als was zu sehen, um ins Ziel zu kommen, was halt beim Fünfkampf immer war. Also du hast genau deine 800-Meter-Runde, dann weißt du, wo dein Schießstand ist, dann machst du das Ganze viermal und dann weißt du, wo das Ziel ist und das machst du am besten schneller als alle anderen. Sondern du siehst halt beim Speed Project oder bei so einem Ultralauf, du siehst halt kein Ziel. Es geht geradeaus die ganze Zeit. Die Natur um dich rum ändert sich nicht wirklich, weil es war halt Death Valley und Wüste und manchmal waren mehr Steine, manchmal waren weniger Steine, aber es sah einfach gleich aus. Und einfach auf diese gelbe Linie oder auf weiße Linie auf den Boden zu gucken, die ganze Zeit und du bist einfach irgendwann
und
so...
Und hinter dir die ganze Zeit der Van?
Nee, der Van ist immer vorgefahren, drei Kilometer. Weil
das wäre auch richtig nervig, wenn so ein Van in Schrittgeschwindigkeit die ganze Zeit so vor dir rollt.
Nee, das haben wir eigentlich selten gemacht. Es gab so ein paar sehr sketchy Places, so aus L.A. raus, so Meth County, das war echt ein bisschen creepy, auch so mit so Straßenhunden, wo man nicht so wusste, so was los mit denen ist. Also man läuft halt auch sehr viel alleine, aber es war echt krasse Mindgames, die für mich Laufen einfach so komplett nochmal neu definiert haben. Und es war so schön, weil also ich neige dazu, sehr viel zu zerdenken, generell. Und jetzt auch so als Coach, wenn man sich irgendwie so krass mit so Biomechanik und diesem ganzen Nerd-Shit dahinter beschäftigt, dann, ich war irgendwann bei dem Punkt, dass ich darüber nachgedacht habe, bei jedem Schritt, ob mein Fuß jetzt proniert. Also.
Was heißt das pronieren?
Pronieren, der Fuß, wenn du einen Schritt machst, geht der Fuß quasi rein, sodass sich das Fußgewölbe abflacht und wieder raus. Das muss passieren, damit Kräfte aufgenommen werden. Und anyway, ich habe mich einfach komplett verkopft, so was es angeht. und da, weißt du, beim Speed Project nach Kilometer 30 wirst du halt müde und du hast einfach irgendwann auf zu denken.
Ja, das ist gut.
Und bei mir hat es halt ein paar Kilometer gedauert, aber irgendwann war mein Gehirn so, okay, ich halte jetzt einfach mal die Schnauze. und es war nice und ich meine, manchmal zerdenke ich das Laufen immer noch, aber wenn das passiert, dann versuche ich halt wirklich diesen Moment zu visualisieren, wie ich so an dieser Straße lang laufe, diese gelbe Linie auf dem Boden angucke und einfach nur dieser gelben Linie quasi hinterherlaufe. Und das hat einfach krasser Mindshift.
Sehr geil.
Das hört sich ja schon mal gut an, weil so habe ich es auch mitbekommen, dass es auf jeden Fall
so eine Fun-Aktion war. Ich weiß nicht, was habt ihr denn davon mitbekommen? Es war schon geil. Ich habe immer
so ein bisschen die Insights von Patrick mitbekommen, von den anderen. Euch hatte ich ja noch die Snackbags mitgegeben, so bevor die rauskamen, dass die Dinger da reinkommen.
Ich finde die so geil. Übrigens, dieses Snackbag, das ist einfach die perfekte Tasche für alles, weil die perfekte Größe, ich gehe damit ins Gym, ich gehe damit mit meinem Hund raus, es ist top.
Ja, und halt, sehr gut, ich hatte wegen der Größe, aber auch allein wegen Snacks.
Ja, weil, natürlich, weißt du, Snacks,
was
ist geil.
Was ist da drin? Da sind die Snacks
ja,
drin.
Geil.
Genau, nochmal zum Thema Laufen. Gut, du läufst viel, machst dann halt nebenher ambitioniert deine Halbmarathon, rennst durch den Wald, Trail und den ganzen Krempel, was man halt so macht, finde ich gut. Ich habe ja früher auch lange Leichtathletik gemacht, auch auf Leistungsbasis, aber ich habe relativ früh auch aufgehört. Ich habe mit 13, 14 aufgehört, das wurde mir zu dumm. Muss ich ganz ehrlich sagen, also so von den Leuten auch, also weil, gut, alle hatten aufgehört und ich bin mit meinem Trainer, sind wir dann immer noch die Extra-Runden gelaufen, also schon diese so längere Dinge, aber ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was das jetzt genau war, alles so, aber da hat schon auch relativ gecheckt, so, das ist jetzt dieses ganze Leistungsding nicht so mein Ding, weil es war mir irgendwie von den Leuten wack und klar, Trainer, der war cool, der war richtig cool, und jetzt habe ich halt wieder angefangen, laufen zu gehen,
geil. Ne?
Und eigentlich hatte ich mir auch gedacht, okay, ich mache einen Halbmarathon, der im April ist, aber da gab es ja jetzt leider doch kein Ticket mehr. Eventuell kann ich da nächste Woche noch was deichseln.
Ach, ganz ehrlich, eine Woche
ich laufe
davor.
Einfach mit, gell?
Erstens kannst du einfach mitlaufen.
Ich wollte gerade sagen, sind
Habt
das nicht Straßen? Kannst du einfach irgendwo hin? Also wird man da rausgezogen, wenn man da keine Nummer drauf hat?
Nee, dann, ne? Du bist ja schon weitergelaufen. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, die Woche vorm Halbmarathon springen immer so viele Leute ab, weil krank, weil doch nicht da, weil verletzt.
Ja. Weil Distanz falsch eingeschätzt.
Ich glaube, es ist ja dann auch, wie du auch schon gesagt hast, mit Verkopftein ist es nicht verkehrt, da irgendwie so ein Ziel zu haben und so einen ungefähren Trainingsplan. Mhm. Ja, gut, was sind es, 22 Kilometer? 21, ja gut, das lässt sich machen, wenn man jetzt nicht
Ja, ich sag ehrlich gesagt, wenn du 10 Kilometer laufen kannst, schaffst du einen halben.
Ja,
und
gut,
zwar auch,
das ist auch meine
Also ich würde dir raten, vielleicht mal öfter als 10, also länger als 10 Kilometer laufen zu gehen, aber wenn Leute irgendwie Angst haben, oh, schaffe ich einen Halben oder nicht, ich finde vor allem bei AnfängerInnen bis zu den ersten 10 Kilometern ist es richtig hart und lang und es dauert ewig. Aber sobald die 10 Kilometer am Stück laufen können, das ist so eine magische Grenze. Und danach, ob die dann 13 laufen, 15 laufen, 18 laufen oder 20 laufen, ist egal. Die nächste Grenze ist dann 30.
Ja. Das tut dann halt an den nächsten Tagen halt mehr weh.
Ja, gut, aber wer denkt denn an die nächsten Tage?
Gut, ich glaube, wenn man dann wieder so unterwegs ist oder so. Genau, und zu diesem Thema, gerade mit dem Laufen, hatte ich mir dann auch irgendwann mal überlegt, okay, pass auf, da muss ich jetzt eigentlich die Fachfrau fragen, die ja so gesagt Berliner Arzt und Laufen ist, habe ich mir dann überlegt, okay, komm, du rennst jetzt, du rennst zweimal die Woche, dreimal die Woche, manchmal renne ich mit dem Kollege oder den und den, ist ja auch immer ganz nett, oder gerade wenn man noch in einer anderen Stadt ist, finde ich das eigentlich ganz cool, weil dann kann man morgens dann 5-6 Kilometer rennen, dann hat man direkt mal so ein Overview, macht Sinn in die Stadt zu gehen oder chillt man einfach nur am Playa oder so. Macht vielleicht nicht Sinn, da nochmal so ein 8000 Watt oder 8000 Run Laufclub. Einmal die Woche für die Freelancer, innen, mittags, irgendwo bei mir in die Nähe, dass wenn ich wie immer zu spät komme, dass die Leute nicht ganz so abgefuckt sind. Meine Frage an dich, es gibt ja Laufclubs noch und nöcher aktuell.
Ja.
Na, wie siehst du denn da so die Tendenz? Also beziehungsweise geht dir das gut rein? Sagst du dir, ach, jeder soll machen, was er will? Laufclubs in Berlin, Diversität, was ist da so dein
geil ausgeholt.
So zum also erstmal, im Hinterkopf zu halten, Vergleich zum Radsport, der doch nicht wirklich
sehr okay. Also ich meine, ja, true. Also erstmal ist mir vollkommen, sollen die machen, was sie wollen.
Ja, ja.
Also who am I to judge zu sagen jetzt, ich glaube ehrlich gesagt, dass so jeder Topf findet seinen Deckel.
Ja, ja.
Es gibt Running Communities, die sind eher wirklich auf Leistung, wo halt Leute auch wirklich ambitioniert trainieren können. Mhm. Was ich super cool finde, weil ich so diese alten Laufvereine sind halt so altbacken, also was du auch gerade schon meintest, dass du wegen den Leuten da nicht bleiben wolltest, so es ist halt nochmal anders, wenn du wirklich eine geile Community um dich rum hast und dann geil irgendwie hart trainierst. Es gibt Lauf-Communities, die sich wirklich für Diversität einsetzen, wo es aber auch nicht nur heißt, hey, wir sind divers und wir haben irgendwie 3 POCs und 2 queere Leute am Start, sondern die wirklich Diskussionen zu den Themen, die wirklich ihre Member beschäftigen, die ihre Member tagtäglich mit beschäftigen, aufnehmen und machen und führen und auch sehr viel Education führen und auch einfach sehr viel Arbeit in dem Bereich leisten. Dann hast du Lauf-Communities, die sagen, sie sind divers, haben aber eigentlich nur eine Person.
Sponsor, der sagt, die sind divers.
Nee, die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Person aus, aus Kapstadt und Mexiko da und du bist so, ihr seid trotzdem alle weiß.
Ja.
Es ist im Endeffekt, wie gesagt, jeder Topf findet seinen Deckel. Ich finde es schwierig, wenn sich Communities als divers betiteln und es einfach nicht sind.
Ja.
Und ich glaube, dass irgendwie divers sein und irgendwie so ein paar POCs und queere Leute am Start zu haben und divers sein und die Diskussion wirklich führen, einfach auch nochmal 2 Paar Schuhe sind. Andererseits muss auch nicht jede Laufcrew divers sein. Also es ist halt auch ein Unterschied, ob deine Laufcrew einfach nur irgendwie so a bunch of friends sind, die halt irgendwie dann mehr werden, oder ob du wirklich halt was damit erreichen möchtest. Deswegen sollen die halt so machen, wie sie wollen. Also ich laufe viel hier und da bei einigen Running Communities. Ich coache gerade über Nike, weil Nike ist supported die Berlin Braves. Ich coache die jetzt seit über 6 Monaten. Erstmal nur auf dem Track mit so Laufdrills und Intervallen und jetzt mittlerweile auch im Gym. Und das ist richtig cute, weil man sieht, also das sind mittlerweile auch einfach Freunde von mir. Das ist so schön. Ich freue mich jedes Mal auf die Sessions. Immer wenn ich weiß, hey, ich gehe mit den Braves auf den Track oder so oder ich mit denen ins Gym, ist einfach so, hey, ich sehe meine Freunde. Aber ich laufe auch manchmal mit anderen Running Communities. Ich laufe eigentlich da, wo ich gerade Bock habe zu laufen. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin halt unter der Woche so social, weil ich halt die Braves sehe. Ich glaube, ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, ich habe unter der Woche mit mehr als über 200 Leuten 1:1 Kontakt. Mhm. Also wo ich wirklich mich auf diese Leute einlasse und irgendwie mit denen spreche, auch wenn es irgendwie in so Gruppensettings nur kurz ist, es ist trotzdem Energie.
Es ist halt immer Kontakt.
Genau, und dann, wenn mich halt am Wochenende jemand fragt, hey, kommst du mit zum Community Run, bin ich so,
nope.
So, ich gehe mit dir alleine laufen, aber bitte
nur, wenn du die Klappe hältst.
Nee, also auch ich liebe es dann noch so, also vor allem liebe ich es, meine Freunde zu sehen, die nichts mit der ganzen Bubble zu tun haben, aber die gehen auch leider auch nicht mit mir laufen. Ja. Aber ich gehe mit dir alleine laufen, aber ich kann nicht noch in die Community rein. Was ich manchmal schade finde, weil ich war tatsächlich bei einer Bike-Community, bei Chicane Bike bin ich einmal mitgefahren, das war richtig cute und das ist auch voll die diverse Gruppe tatsächlich, super viele Frauen, super viele POCs und queere Leute und ich würde da super, super gerne...
Hier in Berlin?
Ja, hier in Berlin.
Okay.
Rachel macht das, Rachel, okay. Rachel. Und die haben jetzt sogar ein Steppenwolf-Team. Richtig sweet. Und das ist aber auch eher so eine, also die machen manchmal auch schnellere Tempofahrten, ja, ja. aber da kommen auch Leute mit normalen Fahrrädern, mit Mountainbikes. Also es geht einfach wirklich eher um Community-Ding. Ja, cool. Und es war richtig cute und ich würde so gern mit denen öfter fahren, aber I cannot.
Ja, ja. ja das war für mich war das auch voll lange so. Ich habe super lange bei uns bei Standard halt die ganzen Group Rides gemacht und die Ausfahrten. Und das war dann so, für mich war das so in der Gruppe fahren so krass mit Arbeit auch verknüpft irgendwann, dass ich irgendwie mir angewöhnt habe, einfach so auf dem Rad ist so meine Alleinezeit, weil sonst irgendwie das ganze Leben ja auch nur Kommunikation ist so, dass ich mir das voll angewöhnt habe, dass ich mir für 2024 wirklich als Ziel gesetzt habe, wirklich wieder bei Gruppenausfahrten mitzumachen, weil mir das, ich merke, dass mir das auch fehlt, aber dass ich halt so eine, ja, irgendwie einfach für mich selbst so eine Eigendynamik entwickelt habe, dass halt irgendwie mir das dann alles zu viel wird mit Treffpunkte verabreden und so, dass ich dann einfach lieber, na gut, wenn dann fahre ich halt irgendwie erst eine halbe Stunde später los, weil ich noch gefrühstückt habe oder irgendwas. So. Das ist also auch so ein bisschen so aus der Zeit, so vom Rennfahren und Trainieren so noch übrig, dieses immer so zack, zack, Treffpunkt, 10 Uhr, dang, 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 sonntags morgens klingelt der Wecker, und ich so, oh nee, sonntags ist ausschlafen safe. Und dann fahre ich halt allein um 12 los. So.
Safe, das habe ich halt auch, also wobei ich jetzt am Samstag mit zwei Kollegen / Freunden fahren und das ist irgendwie auch Work, weil es halt irgendwie aus dem Nike-Kosmos ist, aber ich weiß auch, das sind jetzt keine Leute so community-mäßig, wo ich mich, ich finde es halt auch super anstrengend, mich neuen Leuten vorzustellen. Ja. Ich bin, was das auch angeht, auch eher introvertiert.
Ich mach sowas auch tatsächlich nicht.
Ja, ich auch bin, nicht, ich aber dann denke ich mir so, hey, sei es nicht der, ja, aber ich, das kann ich aber auch nicht, weil gleichzeitig bin ich halt auch, ist irgendwo auch der Coach in mir, der irgendwie so eine Gruppe zusammenhalten oder managen will. Und deswegen sind so diese Group-Sachen einfach schwierig und ich würde das so gern öfter machen, aber jedes Mal, wenn ich dann nach Hause komme, ich bin richtig ausgebrannt und hab manchmal auch so wirklich so Nervenzusammenbrüche, weil ich bin halt sehr sensibel, auch was das angeht und es wird einfach zu viel, wenn ich so ein bisschen, wenn ich halt meinen Load, meinen sozialen Load unter der Woche nicht manage.
Voll. Ja, ich bin auch kein Fan von Group Rides, auch wenn viele gefragt haben,
ey, du hast ja auch deine, ne, bei dir ist das genauso wie bei mir, du hast deine ausgewählte Truppe so ein bisschen, wo man einfach dann auch einfach teilweise nichts besprechen muss. Ja, du halt hinkommst und du fährst mit 6 Leuten und du musst dich einfach aber trotzdem 2 Stunden lang nicht unterhalten.
Geil.
So, oder ja, einfach so. Das ist halt, also ich habe zum Beispiel mit Maxe, wenn ich mit dem fahre, weil wir es auch schon seit 1000 Jahren machen, so zusammen, früher zusammen trainiert und den jetzt hoffentlich wieder mehr zusammen fahren, wenn ich wieder mehr social bin, so. Aber dann kannst du halt einfach zusammen 2er-Reihe fahren und dann wird einfach auch mal irgendwie, merkst du irgendwann so, okay, wir haben seit einer halben Stunde kein Wort gesagt. So, mega entspannt.
Ja, ja, geil. Ja. Das sind halt, wie du schon sagst, das sind coole Crews, wo man sagt, ey Leute, hier morgen, wie sieht's aus? 11:12, 11:30, alle hopp, lasst uns am Kaffee treffen, macht euch keinen Stress. Du bist so Initiator, auch wenn jeder das natürlich in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe, whatever machen kann. Und dann so, ah ja gut, dann hockst du direkt hinten rein, laberst erstmal eine Stunde nicht.
Nee, safe. Ja. Ich muss sagen, ich struggle mit dem Radfahren ein bisschen, weil ich komme halt nicht aus dem Radfahren.
Das wie hat das bei dir eigentlich angefangen?
Also ich habe, glaube ich, vor 10 Jahren mir ein Rennrad gekauft, einfach für die Stadt, weil meine Eltern haben damals in Gato gewohnt oder wohnen immer noch, meine Mama wohnt immer noch da. Ich habe damals noch für Adidas in der Runbase, jetzt Sportsbase, gearbeitet und war noch an der Uni und zwischen Sportsbase, was am Schlesi ist, und Gato sind 25 Kilometer. Und ich bin aber da gerade, ich bin gerade aus dem Fünfkampf rausgekommen und ich merke jetzt eigentlich gerade, wie scheiße fit ich war. Weil ich bin einfach
und du bist U-Bahn gefahren oder was?
Nein, natürlich nicht. Ich bin Fahrrad gefahren. Okay, ich hab mir halt ein Rennrad dann irgendwie bei so Kleinanzeigen, so ein Kinderrennrad, weil ich meine, ich bin 1,60, so das passt schon, für so 200 Euro abgeholt. Schnell
die Schützräder abgeschraubt?
Nee, das war so ein 14-Jähriger, der Bahnrad. Also, aber das war ein Draußenrad, keine Ahnung, I don't know.
Wann war das? Ich zurückzurechnen, wer damals 14 war?
Mann, nein,
warst
nein, nein.
Hast du vielleicht für ein Legendenfahrrad gefahren bist?
Nee, der hat aufgehört, also Es war irgendwo so ein...
Nachdem er das gelbe Trikot gewonnen hat.
Jetzt so Full Circle Moment, das war einfach Maurice Ballerstedts erstes Fahrrad.
Genau. Nee, genau, also anyway habe ich mir das Fahrrad halt da geholt, einfach als Fortbewegungsmittel, weil ich war so, ich habe irgendwie diese große Strecke, die ich bewältigen muss, gar keinen Bock auf so ein Citybike, so gib mir normales Fahrrad und bin dann da wirklich einfach fast täglich 50, 60 Kilometer gefahren. Krass. Auf easy. Ich habe mir immer so an der Kantstraße, das war so halb, so fast Mittelpunkt, habe mir so ein Eis noch geholt. The good times. Wenn ich das jetzt machen würde, I would die.
Ja, aber das gibt halt, das hat mir ja, als Bene hatte mir das damals erzählt, wo ich dann nach Berlin gezogen bin, da gibt's ja diese Trainingskilometer. Ich weiß, was für ein Trainingskilometer, aber klar, wenn du irgendwie von Neukölln nach Wedding fährst, einmal am Tag hin und zurück, und das machst du irgendwie zweimal die Woche, dreimal die Woche, da hast du locker mal fast deinen Sibi in Huni drin.
Ja.
So, ohne dass du jetzt irgendwie sagst, so, ah ja gut, ich war jetzt da nochmal irgendwie Rolle oder ich bin jetzt cool. erstmal nicht aus der Stadt gefahren.
Oder? Nee, genau, also entweder, also Bike war für mich eigentlich nur Fortbewegungsmittel, weil ich hatte da kein Auto. Ich hasse die Öffis, ich hasse die einfach damals schon, jetzt auch, also du siehst mich auch selten im öffentlichen Verkehrsmittel. Und bin halt mit diesem Fahrrad immer gefahren, hab mir dann irgendwann, wir haben Nachbarn, die haben so krass an so Vintage-Bikes selber geschraubt und hab mir dann eine Vintage-Gazelle von ihm bauen lassen mit sowohl Bremsen, Schalthebelbremsen und dann noch so vorne Bremsen wie bei einem Fixie, was halt geil ist, wenn du, also klar, die Bremskraft ist ein bisschen wack, aber in der Stadt ist halt geil, weil du kannst umfahren und wenn du halt fahren willst, kannst du vorne fahren.
Ja.
Weil das ist mir ist dann nämlich der V-Bau auch ein bisschen lang und ich habe keinen Bock in der Stadt vorne zu fahren.
Ja.
Und das, dann bin ich damit ganz lange gefahren und jetzt habe ich dann wieder mein Kinderrad ausgepackt, weil ich Rennrad fahren wollte, jetzt auch durch Corona, ich bin irgendwie viel gelaufen, aber wollte halt auch Crosstraining machen, weil verletzte Läuferin setzt sich aufs Bike, so ganz classic.
Das sind super viele gerade, ne?
Ja.
Super viele, ach, das also, sorry, dass ich jetzt hier so skippe.
Das ist einfach eine Evolution des Verletzten.
Also nicht, dass sich super viele verletzen, aber ich habe das Gefühl, dass super viele Läufer, Läuferinnen jetzt gerade auch wieder so, einfach weil du kannst, also mir hat es eine auch erzählt, dass du kannst einfach ganz anderen Workload machen.
Ja, das ist halt richtig krass.
Du kannst auch vier Stunden Fahrrad fahren, du kannst nicht 4 Stunden laufen gehen.
Eben. Und du kannst halt super viel Grundlagen aus Dauertraining machen und sonst, also vor allem ist halt auch für AnfängerInnen super, die halt irgendwie noch gar nicht in der Grundlage laufen können, wo der Puls schon so viel zu hoch geht, einfach aufs Fahrrad packen. Nee, genau, hab halt da irgendwie bin damit Fahrrad gefahren, hab aber nach, also so 60, 80 Kilometer kriege ich damit hin, aber dann tut alles weh, also ist auch nie eingestellt worden. meine Zehen schlafen ganz weird ein, also ich krieg so Kribbel, so taube Zehen und dann war ich irgendwann so, okay, ganz ehrlich, fuck
it. Hast du Clickies?
Ja.
Dann kannst du die ein bisschen lockerer machen.
Nee, es geht, habe ich schon. Das
hat, schon?
Ja, nee, es war einfach kacke eingestellt. Es war einfach nicht.
Neues Fahrrad kaufen.
Ja, deswegen. Und dann war ich so, ganz ehrlich, so, du arbeitest gerade so viel.
Ja.
Du kannst, und ich meine, ich kann das Fahrrad auch
absetzen.
Das ist ja mein Arbeitsgerät. Ich habe und deswegen habe ich mir tatsächlich ein Fahrrad gekauft, was dann irgendwie 3 Monate gebraucht hat, bis es endlich geliefert wurde.
Ja.
Dann war es nämlich Dezember. Und dann, als es geliefert wurde, hatten wir diesen krassen Wintereinbruch in Berlin. Und es war so richtig Eis und Schnee. Und dann war ich so, okay, not gonna happen now.
Jetzt diesen Winter, also von 23 auf 24?
Ja, jetzt Anfang Dezember. Und dann war ich 2 Wochen krank und dann war ich 4 Wochen weg. Und ich war jetzt, bevor ich weg war, ich habe mir darauf so Wahoo, diese Speedplay-Clickies reingemacht und dachte, okay, die Cleats mache ich mir ganz entspannt auf meinen Schuh rauf. Aber das ist ja nicht so wie die Shimano Cleats, sondern du musst so 10-mal richtig so deinen Adapter, da musst du irgendwie, du darfst nicht zu doll ziehen, weil dann rast es nicht ein. Und es war halt Anfang Januar, glaube ich, oder Ende Dezember und ich wollte halt unbedingt fahren und es war so 14:30 und ich war so, okay, ich mache das jetzt in einer Viertelstunde, kriege ich meine Cleats drauf. Und dann gehe ich raus, bevor es dunkel wird. Und dann, mein Freund tut mir auch so leid. Ich war so schlecht, ich hatte so schlechte Laune, weil es halt einfach nicht angeklickt hat. Und ich habe so richtig, ich war so richtig ready, Fahrrad zu fahren.
Oh.
Und war so richtig motiviert, es war richtig kalt draußen. Ich war so, es ist mir egal, ich habe mein neues Fahrrad, ich will jetzt fahren. Und dann habe ich einfach so 1,5 Stunden gebraucht, um diese scheiß Cleats einzustellen. Habe so einmal diesen Schlüssel so krass auf unseren Dielenboden geschmissen, weil ich so sauer war. Und dann war es dunkel. Dann war ich so, ist mir egal, ich jetzt im dunklen Fahrrad fahren, habe mir so diese Petzel, fette Stirnlampe geholt und bin die Krone auf und abgefahren, komplett in Dunkelheit. Und ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst hatte, vor irgendwelchen Wildschweinen oder vor irgendwelchen Dudes.
Vor irgendwelchen Cruisern, die da aus dem Wald kommen.
Ohne Licht.
Ja, es war richtig sketchy und nachher bin ich so, das war richtig dumm. Aber eigentlich war es geil, weil du warst im Tunnel und ich bin halt wirklich einfach nur die Krone rauf und runter. Ich glaube 4, 5 Mal. Das war geil.
Ja, das ist jetzt der Hype.
Und jetzt Samstag?
Und Cleats Speedplay selber einstellen ging dann aber?
Ja.
Also ich habe das noch nie gemacht, aber ich stelle mir es unglaublich kompliziert vor. Also ich fahre halt immer nur Shimano, aber...
Ja, also aber ich muss sagen, die Cleats sind geiler als Shimano. Also ich muss auch sagen, ich hatte diese ich hatte halt auf meinem anderen Fahrrad die Shimano, ich glaube es sind sogar Mountainbike-Cleats, wo die eine Pedalseite Normalpedal ist und die andere,
so City-Ding,
also genau, weil... Genau, weil es war halt mein Citybike auch und ich hatte keinen Bock, nur Cleats zu haben. Aber ich finde die Wahoo-Dinger schon geil. Ich habe die halt bei eBay für, weiß ich nicht, 80 Euro bekommen.
Ja.
Und deswegen war ich so, okay.
Perfekt. Aber ja, das ist manchmal strange, gell? Also ich kenne das auch noch aus den Anfängen oder teilweise selbst manchmal noch, wenn man so leicht ein bisschen im Zeitstress ist. So, weißt du, man denkt, ah ja gut, man macht das jetzt noch hin. Schraubenschlüssel, hier, war das jetzt nach rechts, nach links, so, ey, und dann bist du dann, auf einmal kommt dann die Panik rein und es wird anfangen dunkel. Und du denkst dir dann, bei dem anderen ist halt so, gut, habe ich jetzt zum Laufen mal einen Halstuch, finde ich das, ja oder nein, Jacke hier, Hose, bumm, baff. Und dann bei anderen Sachen, ja, beim Radsport ist dann so.
Ja, voll.
Für mich gibt es auch echt diese zwei Sachen, die mich krass abfacken beim Radfahren oder wenn ich Radfahren möchte. Ist einmal, am Anfang Zeitdruck zu haben, irgendwie so also wirklich, wo du einfach so den höchsten Puls der ganzen Radfahrt auf dem Weg zum Treffpunkt hast, so, weil du einfach irgendwie bis zur Siegessäule durchpacen musst, so.
Ja.
Und mit Anschlusstermin Radfahren finde ich auch richtig nervig, weil es kann halt immer irgendwie, du hast einen Platten oder irgendwas oder irgendwie so, und das nervt, weil dann geht für mich alles, weshalb ich Radfahren weg, geht dann irgendwie so weg, diese Entspannung und so, das finde ich so nervig, wenn man, also so vor der Arbeit Radfahren, so, klar, wenn es sein muss, wegen Training und so weiter, ist okay. Wenn es dann auch nicht so schlimm ist, wenn man 10 Minuten zu spät kommt, ist auch okay. Aber wenn ich weiß, okay, ich habe aber um 9 mein erstes Meeting und ich habe natürlich meine Zeit so kalkuliert, dass ich 9:05 da ankomme und dann habe ich einen Platten oder irgendwas und dann denke ich, oh nee, ey, wie nervig.
Deswegen komme ich auch so selten zum, also ich meine, jetzt ist Winter, aber auch im Sommer war es irgendwie immer, ich habe mich immer gefragt, warum ist es jetzt eigentlich so ein Act, einfach 80 Kilometer Radfahren zu gehen. Das ist jetzt nicht so viel, das dauert jetzt auch eigentlich nicht so lange, aber warum planst du einen ganzen Tag um eine Aktivität, die eigentlich 2 Stunden geht? Und das ist halt, da muss ich noch so ein bisschen was für mich rausfinden. Ich meine, ich fahre halt nicht ambitioniert. Ich habe Bock, irgendwie in Bayern zu fahren, irgendwie einfach in der Natur zu fahren. Und dann gucke ich mal, wie der Sommer wird.
Aber das kommt. Ja. Irgendwann kommt man dann nach Jahren auf ein Lifehack. Ey, vielleicht ist es schlau, meinen Krempel abends schon ready zu machen. Sauspießig ist geil, aber dann
ist ein
Teil. Machst du das?
Normal, manchmal, wenn ich weiß, schon gut, ich bin jetzt auch kein Fan von gerade in so Winterdingern, dass da so, ja, 9 Uhr Abfahrt, wo ich mir denke, jo, von 9 bis 11 Uhr ist eh noch dunkel. Und
ja, vom Arsch kalt ist die kälteste Zeit arschkalt im Winter.
Und du ziehst dich halt saudig ein und wenn du Pech hast, sind da so ein paar Wattners oder Wattnerinnen dabei, die denken, die müssen jetzt die Tour de France fahren, wo du dann 2 Stunden später wieder gefühlt, sagen wir mal jetzt blöd gesagt, den kurz wieder durch die Gegend fährst. So, nee, aber ich mache das schon so, dass ich mir, wenn ich sage, okay, wir fahren irgendwie so 11:30, 12 los, dass ich mir abends das einfach so hin stell, auch manchmal, das hört sich ein bisschen spießig an, so mein Müsli schon hinmach, aber egal wie durchgeplant, es gibt immer ein Teil, was fehlt. Immer, wo ist es denn jetzt? Ich hab das doch da hingelegt. So, ja, also, naja, aber kommt alles, wie es kommt, ist Step by Step, ja.
Ja, ich freue mich, ich muss, wie gesagt, ich finde es aber nur noch schwierig, alleine Fahrrad zu fahren. Irgendwie, kriege ich so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich zu weit aus Berlin raus bin. Weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so weit weg. Also gar nicht jetzt unbedingt wegen Platten, so das kriege ich irgendwie schon gemanagt, aber vor allem, also wenn ich dann mit Freunden bin, ist es okay. Aber wenn ich alleine so weit weg von Berlin bin, ist so.
Ich bin auch so, bei mir, ich nenne es, aber ich bin auch so gar kein Abenteurer, so null. Wirklich gar nicht so. Ich fahre halt auch nach jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Jahre, fahre ich trotzdem die gleichen Strecken immer. So mal andersrum, mal so rum und mal, wenn ich Zeit habe, dann fahre ich irgendwie eine Variation oder so. Aber super selten, dass ich was völlig anderes ausprobiere. Ja, das mache ich dann im Urlaub so und da finde ich das cool. Aber so irgendwie hier finde ich das komisch.
Ich finde es cool mit anderen Leuten. Das Problem ist, ich habe glaube ich so den schlechtesten Orientierungssinn in der Welt.
Hast du ein GPS?
Ja, natürlich.
Just. Weil ich weiß, da draußen sieht alles gleich aus. Warte mal.
Also pass auf.
Die alle.
Nee, also pass auf, ich habe einen schlechten Orientierungssinn mit Handy, mit GPS, mit allem.
Okay.
Ohne, also ich kann ja auch nicht sagen, wo Norden ist. Ja, ich bin keine Taube, I don't know. Aber auch mit GPS, ich verfahre mich einfach ständig. Es ist immer irgendeine Abfahrt, die ich verpasse, weil ich mich irgendwie, weil ich im Gedanken war und dann habe ich einfach irgendwas verpasst und dann bin ich so 10 Kilometer weit, habe ich so, Moment mal, eigentlich ging das ja gar nicht hier lang. Und deswegen hasse ich es auch alleine, generell auch alleine laufen zu gehen, wenn ich nicht so meine Stammstrecke laufe. Weil da muss ich Brainpower dafür verwenden, mich zu navigieren. Und das ist sehr viel Brainpower, die ich dafür verwenden muss, weil ich einfach so schlecht darin bin. Und deswegen wünsche ich mir einfach Leuten, wo ich mich einfach hinten ranpacken kann, wo ich nicht mit denen reden muss, aber ich will einfach, dass mich irgendjemand guidet, wo ich hin muss.
Und mich wieder zu Hause absetzen.
Ja, vielleicht ist es auch so ein Läuferding. Ich war am Sonntag unter anderem waren wir zu dritt fahren, Alassane. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Franzose, Pariser, der ist jetzt so seit 2-3 Wochen hier, auch ein recht ambitionierter Läufer, Marathon und so.
Ah, ich glaube, der war mit Daniel auch laufen.
Ja,
ne?
Der ist manchmal auch der hatte gemeint, jetzt bei den Braves, sicherlich.
Oh mein Gott, ja.
Du,
ich glaube, ich habe ihn gekauft.
Genau.
Maybe, I don't know.
Und er hatte mir geschrieben vor 2 Wochen, weil wir hatten uns letztes Jahr bei Paris-Roubaix kennengelernt, auf dem Weg vom Stadion zum Auto kamen wir ins Gespräch und haben gemerkt, ach, wir haben selben Freund in Nizza, den Mathieu, und habe gesagt, ey, hier, wenn du mal hier bist, let me know. Und dann hat er mir geschrieben, und ich habe gesagt, ah ja, klar, komm, ich pack dich hier Video in unsere Gruppe Pain Train. Wenn du was reinschreibst, also im Winter geht da nichts vor 11 Uhr, ganz entspannt, komm mit dazu. Und wir sind zurückgefahren am Sonntag. Ja, ja, easy. Und es hat dann irgendwann so angefangen zu pissen und wir haben uns am Anfang schon aufgeregt, so, ach krass, wir sind fast alle irgendwie ein bisschen zu warm angezogen, weil es war irgendwie so 9 Grad, ja, irgendwie so. Und an der Zeit wird man da schon so ein bisschen empfindlich. Naja, auf jeden Fall End der Geschichte. Wir sind, glaube ich, 1,5 Stunden durch den Regen gefahren und wir so, ja, saugut, dass wir warm angezogen sind. Und ich meinte zu ihm, wir sind jetzt auch gleich da, es sind jetzt nur noch 20 Kilometer. Und dann meinte er so, ach, das ist krass, dass ihr so diese Relation habt, weil er auch meinte, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Gut, er ist neu in der Stadt. Ja. Aber er meinte auch von dem Laufen her, weil gut, wenn du jetzt jeden Tag, sagen wir mal dumm gesagt, Marathon läufst, gut, da hast du einen anderen Radius, aber du rennst ja nicht jeden Tag irgendwie 50 Kilo durch den Regen. Also bei 6, 7, 12 Kilometer ist der Radius eigentlich so ein bisschen...
Voll, du bist halt auch einfach überall, wo es Toiletten gibt, wo es Snacks gibt. Irgendwie habe ich es auch noch nicht so rausgefunden.
Eine U-Bahn-Station oder
was. Ja, genau, genau. Aber ich habe irgendwie auch nicht so rausgefunden, wie, was ich jetzt irgendwie für eine Radfahrt essen muss und was ich mitnehmen muss. Und ich nehme dann
immer entweder, mehr als du denkst.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Weil ich auch teilweise, ich bin teilweise irgendwie nach Potsdam und zurückgefahren und dann so Krone komplett abgeschmiert und gefühlt, also wirklich so mit Tunnelvision gefahren, weil ich so unterzuckert war und war so, oh mein Gott, ich kann nicht mehr reagieren, wenn jetzt hier irgendwas passiert, so, ich fliege.
Grüße gehen raus an Torge. Der hört jetzt zu, letzten Samstag, richtig eins auf die 12, war der Standard, was ist Samstag, nicht Standard Feierabend?
Nö, nicht Feierabend, aber Samstag.
Einfach. Genau, wie heißt die Standard?
Die hat, glaube ich, gar keinen richtigen Namen.
Ja, die Standardrunde war da beim ersten Mal. Da hat er gemerkt, ich glaube, der hatte da auch einen guten Hunger.
Ja, und ich glaube, da war auch richtig assiges Wetter. Ne? Das spielt halt auch immer krass mit rein. Es ist halt so, hängt halt auch immer krass davon ab, ne, ob es irgendwie kalt ist, ob es windig ist, ob es regnet, ob es zu heiß ist oder irgendwas. Dass man da dann einfach so, gestern zum Beispiel, ich bin auch so abgeschmiert, ich bin gestern halt gefahren und dann war es so assi windig. Und halt so auf dem Rückweg dachte ich, okay, so geplant, dass ich Seitenwind auf dem Rückweg habe. Und dann hat er aber so gedreht und plötzlich voll in die Fresse die ganze Zeit. Und ich dachte so, oh nee, ey, so in der Ebene 20 km/h. Ich dachte so, oh, das geht auch nicht vorbei, ey.
Ja, aber ich bin so, das ist irgendwie die ganze Zeit noch so am Ausloten, was man so da so an Snacks, weil du kannst auch nicht so viel mitnehmen, weil dann musst du irgendwie so eine, ich muss sagen, ich fahre halt auch super gern mit Bauchtasche, weil da einfach so viel reinpasst.
Ja. So eine Lenkertasche vorne ran machen. Was? Lenkertasche, das ist chillig.
Ja, Lenker, das ist so.
Ja, ist wie eine Bauchtasche, ich weiß, was eine Lenkertasche ist, danke. Ja, aber nee.
Das ist echt praktisch.
Was ich auch manchmal mache, ist so, gut, ich fahre hier eigentlich nur Gravel, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt so nonstop irgendwie andauernd durch den Wald fahre, sondern so einen Mix mache, weniger Verkehr und so. Und sau oft, auch bei Kleinrunden, habe ich auch einfach meine diese Rahmentasche, weil ich bin ja auch einer so, oh ja, sau kalt, ich gehe aus dem Altbau raus, sau warm wieder und kalt und Regen oder nicht. Und alle gucken mal, Junge, du hast hier wieder so gefühlt einen halben Campingplatz dabei, dafür, dass wir jetzt 50 Kilometer an See
fahren. Das muss ich auch voll schwierig, ist auch voll schwierig, was ziehe ich an, weil beim Laufen kann ich das super einschätzen, weil beim Laufen wird ja richtig warm und eigentlich alles, was, also alles über 5 Grad, kurze Hose und alles, was zweistellig ist, kurze Hose und T-Shirt, immer. Aber beim Radfahren ich bin halt noch super neu, was es angeht und nehme aber so viel zu viel mit, aber das Problem ist, ich habe einen 50er Rahmen, weißt du, wie groß meine Rahmentasche ist? So, Baby, wenn ich dann noch irgendwie eine Flasche irgendwie befestigen möchte, so, nee, da passt in meine Bauchtasche wirklich mehr.
Gut, es kommt auch, aber ist dann auch immer diese, da hatten wir auch mal eine Folge, diese Übergangszeit, das nervt ja auch, weil ist es jetzt Sonne, ist es jetzt hell?
Hey, aber tendenziell immer lieber ein bisschen zu warm, früher war ja die Regel, unter 20 Grad immer lang, also auch Beinlänge und so, wegen der Knie.
Wegen der Knie.
Damit die Knie nicht kalt werden.
Was passiert, wenn die Knie kalt werden?
Ist ja nicht gut für die Knie. So.
What?
Oldschool Radsport. Ah, ja. Und da halten sich manche noch richtig dran, aber jetzt mittlerweile muss ich auch echt sagen, so, also bei 18 Grad lang ist halt auch warm. So.
Ja,
das ist schon
richtig
warm. Aber tendenziell im Winter ist es eigentlich immer gut, dass, wenn man rausgeht, einem so ein bisschen kalt ist.
Ja,
dann wird es
ja auch warm.
Ja.
Oder einfach mindestens.
Oder es wird einfach immer kälter.
Ja, oder so.
Das ist die andere Variante.
Ist auch so, fuck. Und dann ist auch wieder die Frage, so gut, wenn du alleine bist du eigentlich relativ gut aufgehoben, weil wenn du weißt, oh scheiße, mir wird jetzt kalt, gut, dann kleine Kadenz und ich gebe Gas. Aber wenn du in der Gruppe bist irgendwie und du merkst schon so, ey, bei mir manchmal, Leute, ich habe zu viel an. Wir fahren jetzt nicht über, keine Ahnung, 40. Ich habe so ein Thermoding an. Allein beim Treppensteigen bin ich schon am Schwitzen. Da musst du so die Gruppe halten. Oder es ist super langsam. Manchmal, wenn ich meinem Vater fahre und der macht dann einen so auf entspannt und denkst du, ja, super. Und ich merke einfach mal, fuck, mir ist so kalt. Papa, komm, ich bin zu schnell.
Ich habe eine Frage an euch. Ja. Weil wenn ich jetzt mit zwei Radprofis hier sitze, Ich habe mich irgendwie so ein bisschen eingelesen, nicht, dass ich auf irgendwie meine Wattzahl achten würde, aber wenn ich fahre, ist so meine Wattzahl bei so 50. Ist das nicht viel zu wenig?
Ja, muss halt 8000, gell?
Es kommt, hast du, was, Kurbel oder über die Pedale? Also woher kommen die Watt?
Ich weiß ja nicht, das müssen wir Teddy fragen.
Kurbel.
Kurbel, glaube ich, ja.
Muss mal gucken, was eingestellt ist an deinem Radcomputer, was der anzeigt. Manchmal zeigt er den aktuellen Wert an. Man sollte sich eigentlich immer so den Durchschnittswert der letzten 3 Sekunden anzeigen lassen.
Ja, aber das ist halt bei 50. Manchmal, wenn ich gut bin, bei 60, aber es ist nicht so zweimal das Körpergewicht. Nee, also wenn ich so locker, also wenn ich lange fahre, nicht wenn ich jetzt irgendwie versuche zu sprinten.
Also 50 ist schon relativ gering.
Danke.
So, aber da du dich ja vorwärts bewegst, wird das schon ein bisschen mehr sein. Also vielleicht musst du das nochmal kalibrieren oder so.
Aber ich glaube, das geht über die Speedplates.
Nee. Ich habe eine Kurbel. Ich habe eine Wattkurbel.
Okay.
Ich kann es auch darüber nochmal probieren, aber weil ich weiß, an sich sagst du auch immer so zweimal dein Körpergewicht in Watt. Also zweimal dein Körpergewicht ist quasi so deine Grundlagenwatt. Ist das nicht so?
Eine Grundlagenausdauer. Kann sein, wenn man was ist.
Aber wenn ich 100 Watt drücke, dann ist es nicht mehr Grundlage. Dann bin ich bei 160er Puls.
Nimm dir das als Richtwert.
Also, weiß ich, ehrlich gesagt, weil mal was, wenn ich jetzt, guck mal, ich fahre dann.
Also, welche ist mir auch egal, ich bewege mich vorwärts, wie du meintest, ist ja auch.
Ich überlege gerade, so, ich wiege jetzt gerade 90 Kilo und ich roll so dahin mit 170 bis 200 Watt.
Ja, dann kommt es doch hin mit so zweimal das Körpergewicht, 180.
Ja. Aber dann müsste es bei dir, du hast jetzt.
Dann müsste bei mir 100, ich wiege so 53, 52.
Also Also unter 100 Watt ist.
Nee, ich glaube, da ist dann so messmäßig.
Aber auch die ganzen Fahrräder in Gyms zeigen nie immer so das Gleiche an.
Lädst du bei Strava hoch oder sowas? Ja. Weil da könntest du mal gucken, was deine Durchschnittwatt für die Tour waren. Das könntest du mal machen, weil wenn das auch irgendwie so 60 ist, das kann nicht sein. Ich glaube, fällst du um.
Oder ich bin einfach wirklich weak.
Nein.
Na gut, das kannst du ja auch gucken, ob du deine Tour mit 8 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit abgeschlossen, dann könnten die 50 Watt hinkommen.
Nee. Und außerdem ist ja auch cool, dass du da halt auch noch weiterhin Luft nach oben hast. Weißt du, weil wenn ich stell mal vor, du fängst an und sagst so, pass auf, ich hab hier so meine Trainingsrunde mit so 450 Watt und alles so, okay.
Jetzt. Okay, 63, aber es ist auch nicht 63? 100.
Aber da kann irgendwas nicht stimmen, das musst du mal...
Look at this, aber okay, das war die Nachtfahrt, da war ich auch nur Durchschnittsgeschwindigkeit 20 km/h, weil es war dunkel, ich hatte Angst, irgendwo hinzufahren, aber trotzdem...
60 Watt ist... Ich glaube, das stimmt was, glaube ich.
Du wirst auch merken, wenn du in einer Gruppe fährst oder so, damit jemand zusammenfährst, dann sieht das Ganze auch wieder ganz anders aus. Also das.
Hallo, Aufruf, dass mich jemand an die Hand nimmt und navigiert und mich zu Hause absetzt.
Ja, da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Gerade wenn du sagst, hier, du bist jetzt seit Anfang des Jahres, bist du da jetzt so ein bisschen motiviert unterwegs, was du meintest, gerne mit dem Radfahren? Ja, ach komm, jetzt gerade Winter, jetzt chill, gar kein Stress. Du kommst da schon auf deine 250 Watt. Da komme ich ja wieder zu dem Thema Sport und was heißt Mental Health und ich setze mich nett ohne und so weiter. Ja, komm, alles kommt. Also du kannst gerne mal natürlich mit uns fahren. Und das in die
Wie schnell fahrt auch, ihr?
Wie schnell? Das ist ja die
Frage. Das ist geil. Letztens ein Freund von mir hat sich nach 1000 Jahren einen Wahoo gekauft. Der hat halt so einen klassischen Tacho noch dran mit so Speedsensor und so. Hat sich einen Wahoo gekauft, die ja GPS-basiert sind. Und er meinte, ja, super nervig, weil die aktuelle Geschwindigkeit wird total ungenau angezeigt. Und ich dachte so, ich habe die aktuelle Geschwindigkeit nicht mal auf dem Display. So, wofür, Alter? Wofür ist meine Geschwindigkeit? Ja. Und das ist halt so geil. Es ist halt dieses, wenn der Schnitt der Radfahrt quasi so definiert, wie gut die war.
Echt? Nee, also ich weiß, ich bin damals mit meinem alten Fahrrad noch, jetzt nicht mit dem neuen. Das neue ist auch geil, weil du trittst einmal rein und du rollst halt mehr als 3 Meter gefühlt.
Ja, deswegen brauchst du nur 50 Watt.
Maybe. Ich bin auf jeden Fall mit dem alten, mit einem Freund, bin ich halt die ganze Zeit im Windschatten mit ihm gefahren, schon so bei 36, 37. Also kann ich schon fahren im Windschatten mit einem
Bike. Locker. Und du machst noch super die Hälfte der deine Energie. Bringst noch.
Ja, brauchst nur 25 Watt.
Ja. Nee, ist wirklich so. Deswegen fahre ich ja immer alle so in diesen ganzen Sprintzügen und so weiter. Und ja, am Anfang hatte ich auch mal geguckt auf die Geschwindigkeit. Oh, ich will meine Runde in mindestens über 30. Und irgendwann kommt man dann zu den Wattzahlen, dass man guckt, okay, wie lange kann man die Wattzahl halten?
Das ist sinnvoller wegen Wind und so, ne?
Nee, einfach auch so wegen
Watt ist halt, na, Watt Training. Hat halt kein... also wenn du nach Watt trainierst, gibt's ja, keine Variabilität.
Ja, ja, also, wegen Steigungen, wegen sonst was.
Früher haben alle nach Puls trainiert, ne, aber dann hast du schlecht geschlafen oder bist irgendwie irgendwas anderes, so dann ist es halt, kannst du, Watt sind immer Watt. Ja. Egal, ob du hoch, runter oder irgendwas fährst, ist Watt immer Watt.
8000
Watt sind immer 8000 Watt. Nee, aber das ist ja tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen, also bei mir zum Beispiel, ich habe irgendwann mal bei mir die Autopause, ich glaube, weil ich Indoor trainiert habe auf der Rolle und da ist halt, nervt mich das, also dann ist ja keine Bewegung und GPS und dann habe ich die Autopause einfach ausgemacht, mach Start und dann habe ich irgendwann nicht wieder ausgemacht, das weiß ich, habe ich immer so, keine Ahnung, so 25er Schnitt, 26er Schnitt oder irgendwie sowas auf meinen Fahrten, weil halt der es nicht anhält, wo alle dann immer so Vollgas bis zur roten Ampel stehen bleiben und sofort wieder Vollgas weiter.
Why?
Schnitt ist ganz wichtig.
Ja, was hast du auch bei Strava, da sehe ich bei Läufen und das Witzige ist ja beim Laufen, das ist ja, ich meine, beim Radfahren genauso, ist ja super wichtig eigentlich, dass du Grundlage trainierst. Mhm. Und du siehst dann so viele Leute irgendwie so bei richtig krassen Schnitten laufen und wenn du dir dann, also voll viele verstecken natürlich die Herzfrequenz. Ja. Bei Strava, Anschlag, dann weißt du schon Anschlag immer, was abgeht, wenn Leute ihre Herzfrequenz verstecken, weißt du immer schon so, okay, ist klar. Einige machen es halt nicht und sind dann aber so die ganze Zeit bei so einer 180er Herzfrequenz und schreiben so easy run und ich bin so,
genau.
Digga.
Locker einrollen.
Aber ja, guck, wenn du sagst, das gibt's beim Laufen auch, dass die Leute da ganz so ein bisschen so, das gibt's beim
Ach, ganz ehrlich, die meisten, also ich habe echt, ehrlich gesagt, nur eine Handvoll LäuferInnen kennengelernt, die wirklich von alleine, wirklich so Ego aside, langsam laufen können. Mittlerweile ist mir halt Strava einfach richtig egal. Ich hatte auch so eine Zeit, wo ich dachte so, oh, gar nicht gut, dann habe ich es auch wirklich deaktiviert.
Ich muss erst mal checken beim Laufen, was jetzt was ist. Ich gucke immer, dass ich über 5 bin.
Für was?
Wie heißt es?
Kilometer pro Minute, oder?
Minuten pro Kilometer.
Minuten pro
Kilometer. Lauf mal 5 Kilometer pro Minute. I wanna see that.
Super Speed Project.
Ja, das stimmt so rum.
Ja, genau, also dass man, bei mir ist es auch, das ist krass abhängig auch vom Zyklus. Also meine locker Laufpace, wenn ich irgendwie Eisprung habe, ist bei 5,30. Wenn ich kurz vor meinen Tagen bin, ist sie bei 6,30. Weil sonst mein Puls bei 5,30 bei 180 ist. Und ich bin mir so, wie kann das sein? Letzte Woche konnte ich das nur noch laufen und jetzt nicht. Was ist das? Und davon sich einfach komplett lösen. Ich benutze Strava gerade wirklich einfach nur zum Tracken, wie viel ich laufe. Ja. Und damit ich sehen kann, was meine Kunden da fabrizieren. Ob sie das machen, was ich ihnen sage. Oder ob der Easy Run bei 180 gelaufen wurde.
Ja, geil.
Ja, geil. Was ist es jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, du hast Samstag, hast du mit Freunden eine Runde geplant? Was ist da so, womit steigst du jetzt ein, so schön im Winter, falls das Wetter passt?
Wir haben gesagt, wir fahren Samstag Fahrrad. Das war alles, was bis jetzt geplant wurde. Ich glaube, wir fangen an zu planen am Freitag, wenn wir wissen, ob das Wetter beständig ist. Zwei von uns, also ich und noch ein anderer, wir wohnen in so Schöneberg-Wilmersdorf und der andere wohnt in Prenzlauer Berg und deswegen pokern wir darauf, dass er einfach zu uns kommt und wir so Richtung Potsdam oder so rausfahren. Ja. Ich habe gar keinen Bock hochzufahren, weil wenn du so im Norden fahren, du musst halt so erstmal so eine Stunde hochgucken.
Ja, und Norden ist auch assi, muss man einfach sagen.
Voll, easy.
Ja.
Erstmal wieder reinkommen. Ich glaube, niemand von uns ist dieses Jahr überhaupt Rad gefahren. Also einfach
chillig.
Reinkommen, irgendwie gucken, ob mein Fahrrad jetzt richtig eingestellt ist oder nicht, mal im Hellen und nicht im Dunkeln. sonst einfach easy. Also ich benutze, wie gesagt, auch Fahrrad wirklich viel als Grundlagentraining und einfach, um irgendwie so ein bisschen was von der Welt zu sehen. Ja.
Nee, und das ist halt auch geil, gerade wenn du sagst so, hey, so, machen wir jetzt heute 50 oder 60, fahren wir jetzt die Geschwindigkeit oder die Wattzahl, was ich immer ganz, ganz angenehm finde hier in Berlin, die ganzen Seen. Das finde ich halt mega geil, dass man sagt, ey, pass auf, wir kennen jetzt zum Beispiel den Bernsteinsee, da ist mal oft mit dem Auto hingefahren. Ey, lass das doch mal mit dem Auto fahren. mit dem Fahrrad fahren. Ja. Ja, weil dann hat man dann gerade, also im Sommer macht das vor allem schon, weißt du, dann fährt man hin, zack, Pause, alle springen rein, schwimmen dann nochmal ihre 50 Kilometer, wenn sie Bock haben, und dann wieder zurück. Das ist eigentlich auch ganz geil, weil dann kann man sich ja auch immer, das gibt dann auch noch so ein bisschen Experience, bisschen Tourism. Okay, gut, du bist eh aus Berlin, du kennst vielleicht eh einen Großteil der Seen, aber das finde ich immer ganz
schön. Also einfach aus der Stadt rauszukommen. Ist super schön im Sommer, auch immer in alle Seen gesprungen irgendwie, wo man war. Jetzt wird schwierig, also so Eisbad und dann so richtig nass aufs Fahrrad. Hat es irgendjemand jemals irgendwann mal gemacht?
Generell Eisbaden bin ich überhaupt nicht der Typ.
Also Sachen, wo man sich einfach so richtig einfach quält, so for the sake of quälen. So.
Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich find's cute, wenn wir irgendwo ein süßes Café finden, wo es einen geilen Snack gibt. Also so, ich mag's so
in Potsdam gibt's auch dieses Buena Vida oder Buena Vista oder wie das heißt.
Ja, das ist geil.
Ja,
die haben auch so ein Fenster, so da kann man irgendwie direkt draußen irgendwie, wenn es nicht zu kalt ist.
Super nettes Kaffee.
Geil.
Ja.
wenn es das ist, aber ich glaube,
ja, ich bin einmal, ich habe einmal mit meinem Freund, wir haben einmal so, es gibt so bei RBB so diese Dokus, die 30 besten und dann irgendwas. Kennt ihr das? Es gibt so die 30 besten Spazierrouten, die 30 besten Gasthäuser, alles Mögliche. Und wir haben manchmal, wenn wir abends noch nicht wissen, was wir gucken wollen, so gerade keine Serie am Laufen haben, machen wir das einfach an. Das ist erstens ultra unterhaltend. Ja. Es gibt auch so richtig krass reale Dokus so vom Stuttgarter Platz und dann, das ist übelst geil.
Guckt so nerdy was, shit halt.
Nee, aber es ist, so wirklich.
So was wie bei Hessenschau. Es gibt sowas Hessenschau, wo die dann irgendwo hinfahren und so erzählt eine Mutti, die seit 150 Jahren den Blechkuchen macht.
Und genau, sowas. Und es ist einfach so geil, ist manchmal einfach, weil wir sind halt auch beide so Berlin-Lokalpatrioten. Ja. Also ich bin nicht hier geboren, aber ich bin hier aufgewachsen, erst hier geboren und aufgewachsen. Und es ist einfach voll schön, sowas von der Stadt zu sehen. Anyway, haben wir dann so ein Gasthaus irgendwie bei diesen 30 besten Gasthäusern. Ja. Und dann waren wir so, okay, dahin fahren wir mit dem Rad, haben dann eine Radtour hingemacht. Das ist erstmal scheiße.
Holles Kuchenparadies. Das ist auch
das,
was du mal
sogar
gehört hast. Das
war
ist so
sogar da drin, in einem von diesen RBB-Dokus.
Bergheim der WattnerInnen.
Ja. Ah ja, okay.
Tschüss.
Holly okay. in den Spreeorn, das, das ist
okay,
mega.
Geil.
Ja. Ja,
das finde ich für 5 Euro und dann
sick. Aber ja, das finde ich geil, wenn du so weißt, okay, ich gehe jetzt irgendwo richtig geil essen und dann bist du so richtig gestärkt und dann fährst du
oder bist du zu voll.
Aber das ist beim Fahrrad nicht so schlimm.
Es kommt auf an. Es gibt dann auch immer so die Spezialisten, die dann so im Training sind, sagen, nee, ich esse jetzt nichts und die dann halt so, man steigt wieder auf und ich denke mir so, okay, ich habe gerade irgendwie 2 große Kaffee getrunken, 3 Stücken Kuchen gegessen. Jetzt räumen wir langsam erstmal wieder an und dann so direkt so zünden so. So, okay, jetzt weiter geht's. Ich so,
Ja, ich kann nicht, ich finde es geht. Also ich meine, laufen mit Vollmagen, andere Geschichte, aber jetzt habe ich mit, also ich kann mittlerweile auch viel essen und laufen gehen. Das ist einfach Training.
Ja, klar. Alles auch eine Gewohnheit. Ich meine, beim Radfahren muss man ja sogar trainieren. Viel zu essen, tatsächlich.
Ja.
So. Sehr schön. Hast du noch Fragen?
Ich, genau, wir hatten mal, oder hast du noch Fragen?
Ach stimmt, hast du noch Fragen?
Cover, du warst
gerade hier so im Fragenmodus.
Jetzt nicht, jetzt so kann ich das nicht auf Anhieb.
Das ist auch gar kein Problem. Wir hatten nämlich auch noch mal bei uns noch mal kurz angeteasert heute Mittag so, dass wir da jemand vom Fach haben im Bereich Fitness. Wir haben das mal so grob.
Fitness liebe ich, ja.
Ich weiß.
Fitness ist mein Leben.
Mir war das auch so, ach, wie kann man das denn am besten?
So Fitness-Training, ich so, okay, sag jetzt einfach nichts.
Wie willst du es hören? Wie willst du es?
Boah, das ist auch schwierig, weil es gibt halt in dieser Branche so viel Müll.
Warte, ich scroll mal wieder hoch. Biomedical.
Also pass auf, ja, ich studiere. Ich bin gerade in meinem Master, gerade dabei, mein Master-Thema zu finden. Oder es ist so halb gefunden. Und meine Masterarbeit zu schreiben. Also ich.
Und Thema ist, wie nennt man einen Fitnesscoach oder eine Fitnesscoach?
Nee, es geht um konservative Behandlung von vorderem Kreuzbandrissen. Die haben da so biomechanische Daten, also Analysen gemacht und dann so eine einfach Studienauswertung eigentlich.
Okay.
Nee, genau. Berufsbezeichnung. I don't know.
Okay.
Ich meine, ich bringe Leuten Bewegen bei. Eigentlich bin ich nur ein fancy Sportlehrer.
Das ist cool. Sportlehrerin, das ist cool.
Sportlehrerin.
Bist du Berufssportlerin eigentlich?
Wie definierst du Berufssportlerin?
Naja, du.
Eigentlich schon.
Schon, ne?
Ja.
Das finde ich cool.
Also war ich sogar mal. Ich meine, ich war im Kader. Ich habe meine
300
Euro monatlich Sportförderung bekommen.
Aber du verdienst gerade dein Geld mit Sport.
Ja. Ja, also manchmal sogar wirklich, also zum Beispiel, ich habe wirklich so ein paar Sessions in der Woche, wo ich mitlaufe, also wo ich Leute coache, wo ich das irgendwie jetzt mittlerweile so gedreht habe, dass es in mein eigenes Training reinpasst.
Ah, okay.
Das heißt, wenn du genau darüber nachdenkst, werde ich eigentlich bezahlt, um zu trainieren. Ja. Da sind halt ein paar dabei.
Genial.
Und ich muss mit denen reden. Da kann ich mich leider nicht hinten anstellen und sagen, ich sage jetzt nichts.
Ja.
Aber nee, ja, deswegen kann man schon sagen, Berufssportlerin. Ja.
So.
Stark. Sehr gut. Genau, wir kommen wieder zurück. Wir hatten ein paar, wir haben gefragt, was geht ab? Habt ihr da vielleicht ein paar Fragen? Und wir hatten jetzt mal, ich glaube, da waren jetzt mal so 5, 6 Fragen, die recht interessant sind. Wir fangen vielleicht mal mit der ersten an, was du ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen hast, mit der Haltung auf dem Fahrrad, diese Krevettenhalterung, dass man da immer
Shrimps.
So. Genau, und da hat jemand gefragt, so, was denn so eine Übung ist gegen die die hat eine Shrimps-Haltung beim Radeln. Ob du
das liebe ich ja. Eine Übung gegen, so wie dieses
Spoiler, ich wollte zum Chiropraktiker gehen, kam auch nicht gut an.
Es ist so dieses Instagram POV, you're doing this, only exercise and all your pain goes away.
Und Sixpack.
Ja, alles. Also erstmal gibt es keine schlechte Haltung.
Ja.
Eine Haltung ist ja eigentlich Also nee, wirklich nicht. Also auch wenn Leute sagen, oh, meine Haltung ist so schlecht. Ich so, nein, Mann, deine Haltung ist nicht schlecht. Dein Körper hat sich auf die äußeren Gegebenheiten angepasst, die du ihm halt gibst. Und wenn es halt die Shrimp-Haltung ist, dann ist es eine Shrimp-Haltung. Ganz ehrlich, ihr sitzt alle in Shrimp-Haltung für Stunden. Ja. Wenn ich 2 Stunden am Schreibtisch sitze, ich krieg Schmerzen überall, weil ich es einfach nicht gewöhnt bin. Manchmal muss ich sagen, beneide ich Leute, die den ganzen Tag sitzen, weil ich, wenn ich Steuererklärung mache oder wenn ich Masterarbeit schreibe oder sonst was, ich krieg einfach nach 2 Stunden richtig, richtig schlimm Schmerzen. Ja. Das habt ihr nicht. Aber was man natürlich machen kann, du bist halt auf dem Fahrrad einfach die ganze Zeit in einer bestimmten Haltung. Du bist quasi sehr flektiert im Oberkörper. Also eine krasse Flexion im Oberkörper. Der krasse Unterschied oder der krasse Gegensatz dazu sind so die ganzen Gym-Bros, die so krassen Extensionen existieren und ihren Oberkörper gar nicht flektieren können. Ja. Wenn du sagst, hey, roll dich mal ein, die rollen nicht.
Das ist roll dich so, ein, das ist ein Notfall.
Nee, ernsthaft, das ist so, die gehen halt wirklich so steif wie ein Brett an der Hüfte runter. Dann würde ich halt mit solchen Leuten, die halt sehr extendiert sind, würde ich halt zum Beispiel sagen, hey, flektier mehr. Leute, die sehr flektiert sind, würde ich sagen, hey, geh mal mehr in Extension, mach dich mal mehr auf. Das kann durch bestimmte Atemübungen sein, wo man wirklich in dieser Öffnung einfach atmet. Das kann aber auch durch bestimmte Puls nach hinten sein. Also zum Beispiel, was ganz gut dafür immer ist, ist irgendwie, wenn man, weiß ich nicht, so übergebeugtes Rudern mit so Kurzhanteln, weil du ja quasi immer in Extension reinziehst. Das mache ich nur mit sehr flektierten Menschen. Das würde ich mit Leuten in Extension nie machen, weil die hängen da eh schon die ganze Zeit drin. Ja. Also da würde ich einfach sagen, versuch einfach deinem Körper das zu geben, was er nicht hat. Und die Bewegungsspielräume und Bewegungsradien zu geben, die er halt sonst nicht bekommt. Und dann wird es ganz gut. Andere Sache, wenn du halt die ganze Zeit in Flexion, also in dieser Shrimp-Position bist, werden ja auch deine ganzen Rückenmuskeln, also Rückenstrecker und oben sehr lang gezogen. Das heißt, sie sind ständig auf Zug. Ja. Und es kann ja auch unglaublich unangenehm werden. Also Leute sagen, hey, ich habe so verkürzte Muskeln, aber so Muskeln, die sich so tight anfühlen, die sind nicht unbedingt verkürzt. Manche sind einfach nur die ganze Zeit unter Zug und unter Spannung und da einfach mal wieder ein bisschen Kürzung reinbringen. Das heißt, auch aktiv quasi den Rücken verkürzen und da rein trainieren würde auch Sinn machen.
Okay. Ich hatte, glaube ich, auch meine beste Saison, als ich im Winter davor wirklich richtig viel Core-Training gemacht habe. Weil das ist so krass, wie viel aus dem unteren Rücken kommt beim Radfahren. Also erstmal die Stabilität und halt auch die Kraft im Arsch und in den Beinen. Das ist so krass. War dann wieder zu voll gewesen.
Ja, es stimmt. Und auch Arsch trainieren, weil Leute, die, also was zum Beispiel Leute, die sehr, sehr geschwimmt sind, die können keine Hüftbeuger, sie können nicht hingen. Also ich würde den Leuten, also allen, die irgendwie auf dem Rad sitzen, beibringen zu hingen, weil sie dann automatisch ihr Becken quasi in Extension bringen müssen. Also wie so ein Hohlkreuz bringen müssen. Und aber, also nicht, das ist ja nicht ein richtig, ich würde es für die Leute tatsächlich auch mit Hohlkreuz cueen, weil die da so weit weg von sind. Dann geht es halt wieder darum, dass du halt, weil wenn du lernst, in die Beckenposition zu kommen, dann wird auch dein Hintern das machen, was er machen soll. Also richtig arbeiten, weil der Hintern kann gar nicht arbeiten, wenn dein Becken schon so in Shrimp-Position angeklappt ist. Ich meine, merkt ihr vielleicht auch auf dem Fahrrad, wenn ihr irgendwie anfangt, ich weiß nicht, macht ihr das?
Wir merken gar nichts.
Ja, doch, ich glaube, also da gab es auch tatsächlich viel, viel Umdenken dadurch, dass die Sitzpositionen sich angepasst haben, dass das Becken viel weiter nach vorne gekippt wird auf dem Rad auch, also dadurch, dass man im Prinzip viel weiter vorne sitzt, das Becken sich öffnet und so, deswegen kommt auch viel mehr Kraft auch aus dem unteren Rücken und sowas. Das ist schon, also früher hing die ja so auf dem Rad so super lang und hinten fast hinterm Sattel so mäßig, so da, ich weiß gar nicht, wie die da Kraft rausgeholt haben aus diesen Positionen damals. Aber nee, jetzt machen ja auch, also alle, die ein bisschen ambitioniert Radfahren, machen mindestens Stabi, wenn nicht auch wirklich richtig gezielt, mindestens im Winter richtig Core-Training, richtig Krafttraining und sowas. Und das ist auch geil, weil wenn man dann als Radfahrer mit seinen Radfahrerbeinen dann irgendwie so anfängt, so Core-Sachen zu machen im Gym, dann gucken die Leute immer so, was hat der da vor? Das schafft er auch niemals. Und dann plötzlich so,
Geil.
Ja.
Und das ist noch eine interessante Frage, also eigentlich eigentlich auch fast so ein Klassiker.
Ey, ist geil, dass du immer so teased, ich habe immer richtig Angst.
Also das ist alles hier real and uncut, ja, es wird nichts geschnitten. Das geht ja eigentlich schon fast wieder in die Nutrition. Macht es Sinn, nach dem Ausdauertraining direkt ein Eiweißshake reinzujodeln? Ich gehe mal davon aus, Ausdauertraining, Radsport. Ja, genau.
Ganz ehrlich, setz dich jetzt mal hin und wir nehmen mal 5 Atemzüge, weil wenn du, also kommt doch mal, wie dein Ausdauertraining war, aber wenn du so, ich weiß nicht, so Standard Group Ride mäßig, so durch die Gegend, so Torge-mäßig durch die Gegend pest, dann bist du wahrscheinlich danach so unter Spannung, dass dein Körper überhaupt nichts an Nahrung erstmal aufnimmt. Ja. Deswegen würde ich erstmal sagen, chill erstmal kurz und komm mal zur Ruhe und dann auf jeden Fall. Also ich meine, Ausdauersportler brauchen genauso Proteine wie Kraftsportler, KollegInnen. Das war auch, ich musste auch jetzt wirklich diese Saison auch bei den Running Communities, mit denen ich arbeite, merken, die essen so 20, 30 Gramm Eiweiß am Tag. Mhm, und du brauchst so als SportlerIn, egal welchen Sport du machst, brauchst du so 1,6 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht am Tag, jeden Tag. und auch als RadsportlerIn, weil Eiweiß ist nicht nur für den Muskelaufbau da, sondern für dein gesamtes Immunsystem. Mhm. Alles besteht ja aus Aminosäuren in deinem Körper. Das sind ja Bausteine des Lebens, ne? We learned that. sind es halt wirklich. Und wenn du halt zu wenig davon bekommst, dann kommt es auch zu Knochenproblemen, zu Sehnenproblemen, zu Schmerzen, also zu die Bandscheiben können leiden. Das ist ja alles, also deswegen, ja auf jeden Fall. Okay. Also
ich habe ausgerechnet, ich müsste dann 103 Gramm Eiweiß jeden Tag dann.
Ja.
Krass, gut. Ja, nee, ich habe mir letzten am Sonntag...
Das schaffst du mit drei so Skierbecher, dass du reinschepperst.
Ich muss ehrlich sagen, ich schaffe das auch sehr, also vor allem jetzt, ich bin den ganzen Tag unterwegs, ich schaffe das auch so oft nicht, wenn ich nur durch normale Ernährung auf meine Eiweißwerte zu kommen, so, es gibt auch Tage, komme ich nicht rauf, ich count nicht mein Essen, das mache ich auf keinen Fall.
Hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt.
Nee. Ich finde auch ehrlich gesagt, so ein paar Tage ist es vielleicht gut, um mal einschätzen zu können, wenn du einfach keine Ahnung hast, wie viel du gerade da irgendwie zu dir nimmst, aber ich würde das ehrlich gesagt niemandem empfehlen, weil das doch sehr, sehr schwierig auch psychisch werden kann. Aber ich baller mir dann einfach Shakes. Also ich bin so, manchmal Leute sagen, ja, aber Eiweißshakes ja nicht natürlich, ist so, ja, aber es ist besser als gar nichts.
Ja, voll. Und vielleicht was, worauf die Person vielleicht auch hinaus will, ist ja auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass Leute so fertig sind nach dem Radfahren.
Genau, extrem Hunger
und,
haben wir die.
Und das ist halt tatsächlich der große Punkt, der jetzt auch natürlich in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Das sollte gar nicht passieren, weil ihr auf dem Rad genug esst. Und das ist halt tatsächlich dieses Ding, dass man nach Hause kommt, man war 4 Stunden Radfahren und dann, ich brauche jetzt einen riesen Teller Pasta oder eine riesen Pizza. So, eigentlich sollte es so sein, dass du gar nicht so in dieses
Was
krasse Defizit.
Was esst ihr denn die ganze Zeit? Ich nutze ja auch so Morten und so, aber ich kann davon nicht so viel.
Oreos.
Aber ich habe auch keinen Bock, Haribos. Die mir die ganze Zeit so Zuckerscheiße reinzuschieben.
Also ich bin auch bei der Fraktion Morten, finde ich geil, so in flüssig, finde ich generell flüssig Stuff ist
gut. Gels sind gut, weil es einfach super funktional ist. Ne? Also gerade wenn man schnell unterwegs ist, dann willst du dir, also bei so entspannten Fahrten kann man sich auch schon mal so eine Packung Oreos reinknallen. Ja. Aber wenn du schnell unterwegs bist, dann kriegst du Staublunge, wenn du dir dann Oreos
reinknallst.
Ich mache mir immer gerne auch immer was Salziges, also dass ich mir wirklich mal so 1-2 Brote mit Käse oder Camembert oder irgendwas, was sich halt auch gut essen lässt auf dem Rad, wenn du da irgendwie dir das dann reinfetzt. Manchmal, es gibt viele Leute, die auch manchmal so halt so was Salziges, immer, obwohl so Knacker finde ich auch ganz geil. So diese,
geil.
Bei Fettgehalt muss man richtig aufpassen,
ich,
Alter.
Also,
das kann im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten losgehen.
Jeder ist ja irgendwie anders,
warum?
Aber...
wirklich? Ist es so schlimm?
So, also sehr fettige Sachen, auch Belastung ist schon...
Aber Knacker sind
ja sehr, sehr, die sind ja so ein bisschen dry und die kannst du dann, auch wenn du richtig keinen Platz mehr hast, die kannst du ja auch schön in den Lenker, weißt du, unten, wenn du aufmachst, kannst du
und dann vergisst du den da.
Ja, solltest du nicht. Nein, aber genau, dass man irgendwie so einen Mix hat, weil wenn du dir den ganzen Tag nur irgendwie was Süßes reingeht, ob das jetzt Gels, Riegels, wie auch immer ist, gibt's, wie du sagst, es gibt viele, die dann sagen so, ey, ich hab alles hinten voll. Aber ich kann es nicht mehr sehen. Und da finde ich dann irgendwie, wenn man sowas Salziges hat für die ersten Kilometer oder was ich auch mal gerne mache, wenn ich irgendwo im Hotel bin, nehme ich immer 2 hartgekochte Eier mit, die nehme ich auf den ersten 30 Kilometer. Oh. Ja, das ist geil. Es geht schnell runter, es ist zack. Ist ja auch was.
Julian ist der mit dem Eiersalat in dem ICE. Nee, aber was für mich gut funktioniert, ist Tankstellenbrezel. Immer geil. Schöne Brezel und hier Secret Nutrition von Watzlaw. Kennst du ja auch. Der isst immer die Bockwurst von der Tanke.
Ja, die ist auch geil. Ja.
Bockwurst im Brot und wie er sagt, Hotbock.
Ja.
Ist sein, und der fährt halt immer übertrieben lang. Ja. Der fährt halt immer so 200er Dinger und sowas und halt nur von verschiedenen Bockwurst-Varianten am Tag.
Boah, der muss so eine richtig krasse Recommendation-Liste haben, oder? Wo es die besten gibt?
Vielleicht, ja. Doch. Also ich glaube, er weiß auf jeden Fall, wo es nichts zu holen gibt.
Tortillas, wenn du in Spanien bist, ist auch sehr geil, weil es lässt sich sehr gut einpacken und lässt sich auch sehr gut in Alufolie und so rein. Und ich glaube, das Einzige, man muss dann finden, dass du keine Probleme mit dem Magen hast. Weil das geht rein, das nach 10 Minuten verpufft.
Ja.
Ob das jetzt eine Jumbo-Pizza ist, die Knackers, die Oreos, oder das Kilo Gummibärchen.
Was ich halt, was ich herausgefunden habe, das nehme ich immer vom Laufen, für Sessions unter oder um die 45 Minuten ein Toast und für Sessions über 45 Minuten zwei, weil also länger als anderthalb Stunden laufe ich jetzt nicht. Ja. Aber wirklich so Toast mit Erdnussbutter, Banane, Salz und Honig.
Ja, das ist auch was.
Das ist halt so übelst geil, weil du hast, weil ich habe auch das Gefühl, also ich glaube, das ist sogar bewiesen, dass Frauen müssen mehr diesen Mix essen. Also Frauen können nicht nur Carbs essen oder nicht nur Eiweiß, weil du brauchst irgendwie so diesen Mix mit Fetten und Eiweiß, damit du das besser aufnehmen kannst. Und das ist so krass. Also vor allem mit dem Salz, wenn du da genug Salz drauf machst, ist ja, es auch geil salzig eigentlich. Und dann hast du Honig, du hast Bananen und du hast Toast, da hast du übelst viele Carbs drin, dann hast du in der Peanut Butter Eiweiß und Fette und zwar nicht so eklige Fette, sondern die sind okay auf dem Magen eigentlich. Und dann hast du noch Salz, das ist
sick. Das müsstest du eigentlich auch kennen, bei Fahrradrennen oft haben die auch immer Salz, eine gute Prise Salz in die Flasche getan. Ja, so. Also das war so, heutzutage, klar gibt's ja ganz viele Mixture, wo das anscheinend schon alles so drin ist. Aber
da muss man drauf achten, wenn du so Mountain Gills und die haben so einen leicht salzigen Geschmack, das ist da, ein bisschen Natron ist da immer drin. Früher haben sie es probiert mit Kaisernatron, das ging dann auch gern mal schief. Aber klar, es ist, vor allem funktioniert das im Winter gut, ne? Friert die Flasche nicht so schnell ein und du kriegst halt dein Salz übers Wasser direkt. Deswegen, war ich früher überhaupt gar kein Fan, weil mittlerweile bin ich echt auch Fan von ein bisschen was in der Flasche habe. Ich bin immer nur mit Wasser gefahren.
Ja.
Aber es ist halt geil, wenn du trinkst und gleichzeitig weißt, okay,
ja, ich habe jetzt wieder voll oft so Elektrolytlösung. Ich mache einfach Wassersalz und Zitronensaft oder so und Honig manchmal.
Ja.
Elotrans funktioniert auch krass gut.
Ich kann Elotrans nicht trinken. Ich finde zum Beispiel, ehrlich gesagt, Hydrate richtig geil, weil die schmecken richtig geil. Und ich glaube, die haben jetzt sogar so ein Energy-Product rausgebracht. Aber ich finde, der Grapefruit-Geschmack ist so sick und im Sommer funktioniert das nicht so ganz so gut, aber ich mache mir normalerweise richtig viel Eis rein. Also im Sommer ist halt das Eis nach einer halben Stunde auch
weg. Ja, aber es
trotzdem aber dann hast du die erste halbe Stunde richtig geiles Eis getrankt.
Ich mache immer die Flaschen immer ins Eis machen.
Und dann und das ist aber richtig geil, weil dann hast du halt deine Elektrolyte und dann mache ich manchmal noch so Zitronensaft rein.
Für Sommer ist mein Tipp, für die letzte Stunde nochmal an der Tanke anzuhalten und schön Mate in die Flasche.
Ja.
Das zündet auch gut.
Geil.
Ja, ich sehe, wir müssen auf jeden Fall eine zweite, was sagt denn eigentlich das Timing?
Ja, das Timing sagt, dass wir langsam mal Feierabend machen.
Ja, also in 10 Minuten ist eigentlich mein Schlafenszeit.
Ehrlich? Ja, wenn ich jetzt nochmal so fragen, so was, ob du überhaupt so Supplements nimmst, gerade mal auch so Essen beim Laufen und so weiter, aber ich glaube, wir könnten, also ich würde sagen, entweder machen wir noch eine Frage auf die Community und wir machen irgendwann mal ein Part 2.
Ja,
wäre eigentlich, glaube ich, auch cool, weil dann kannst du ja auch nochmal so deine Rad-Experience so nach 6, 7 Monaten oder sowas
hören. Andi
wurde bei ihrem ersten Fahrradfahrt vom Rad geweht mit ihren Aerofängen.
Ja, stimmt, die Tage soll es noch ein bisschen windig sein. Ja. Genau, eine Frage würde ich ganz kurz nochmal fragen. Da hat jemand gefragt, generell, wie bekommt man seine Herzfrequenz langfristig nach unten, um Ausdauer aufzubauen. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergibt oder sagt ihr das was?
Also
oder?
Wenn sie unten ist, dann ist sie schon aufgebaut. Also wenn deine Herzfrequenz unten ist, dann hast du Ausdauer aufgebaut, weil das ist ja so das Zeichen davon. Oder dass du zu wenig machst. Ja. Aber langfristig einfach, das ist halt einfach, also beim Laufen ist es, ich meine, ich habe ehrlich gesagt von jetzt Radfahrtraining, was so Schwellentraining und ich habe gar keine Ahnung davon. Ich kann es jetzt einfach nur so physiologisch, ich meine, so viel unterschiedlich sollte das nicht sein, weil das sind ja die gleichen physiologischen Anpassungen eigentlich. Beim Laufen ist es halt so, du hast erstmal einen Mix, natürlich auch super viel Grundlagentraining, wo deine Herzfrequenz halt in dieser zweiten Zone 2 ist. Also beim Radfahren, ihr habt sehr viele Zonen, ne? Wir haben nur 5.
Kommt drauf an.
Ihr habt so 7 und 11 oder?
Ja, es kommt drauf an, wonach man trainiert. Eigentlich sind es auch 5.
Okay, also wir haben 5 auf jeden Fall.
Und manche haben noch nur 2 an und aus.
Ja, genau, also dass du halt sehr viel in Zone 2 verbringst. Beim Laufen ist aber so, dass du halt auch Intervalle natürlich, entweder intensive Intervalle, so Zone 4 bis 5 oder eher extensive Intervalle, so Zone 3 bis 4 machst. Wo du aber auch in den Intervallpausen tatsächlich gar nicht gehst oder Pause machst, sondern leicht joggst. Und da, das merke ich halt auch selber einfach, dass wenn ich einen Intervall gelaufen bin, dann in meiner Intervallpause leicht jogge, dass bei diesem leichten Joggen mein Puls so viel tiefer ist als eigentlich, weil mein Körper so einen neuen Threshold akzeptiert. Mein Körper weiß so, okay, hier müssen wir einen Puls von 190 haben, aber hier ist jetzt ein Puls von 150 überhaupt gar nicht angebracht, 130 reicht auch. Ja. Das und dann halt auch irgendwie dann mehr so Schwellentraining, also dass du halt wirklich an der ersten Laktatschwelle trainierst. Und ich glaube halt, ehrlich gesagt, dieser Mix macht das. Wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich das abgegeben habe, weil ich hätte mich natürlich schon wieder 10-mal verkopft und dann auch jede Session 3-mal diskutiert, was ich gemacht hätte. Und jetzt habe ich meinen Coach, der schreibt mir, das wird gemacht und das wird gemacht und das ist toll.
Ja, das ist gut.
Ja.
Ja.
Sehr schön.
Geil.
Voll gut. Dann machen wir es so, dann verbleiben wir für eine zweite Folge, nachdem wir zum Beispiel auch zusammen Rad gefahren sind. Auch mal, dann können wir darüber auch reden irgendwann.
Ja, sehr gerne.
Irgendwie so Richtung Ende des Sommers.
Gerne.
Und dann bedanken wir uns für deine Zeit. Ende des
Sommers, bis ich fit genug bin.
Nee, oder wir nehmen das Gerät einfach mit, fahren irgendwo hin, Kaffee und Kuchen.
Fahren zu Holly und nehmen da
auf. Genau.
Oh ja, das wäre cute. Ja,
hier kannst du deine Bauchtasche packen. Das
Ey, ohne Spaß, ich habe so eine richtig fette Bauchtasche von ACG, da passt so viel rein. Da passt wirklich ein halber Hausstand. Ich glaube, das Ding hat gefühlt 15 Liter. Ich weiß es nicht, wie er das macht. Das ist so eine kleine Tasche, da passt alles rein.
Oh, ich hätte auch noch mal gefragt, die Sneaker-Fragen. Wir haben ja jemand hier vom Fach, das müssen wir alles bei der nächsten machen.
Machen wir nächstes Mal. Ich meine, die Wahl ist ja eindeutig.
Ja,
das ist alles hier, das ist ja ein reiner Nike-Podcast hier.
Hast du einen aktuellen Street-Sneaker, den du gerade abfährst? Weil wir beide lieben auch Sneakers.
Ja. Ich bin einfach, was so Fashion angeht, sehr mehr Richtung Praktikabilität Function als so Fashion. Weil oft geht auch Fashion und Function oft nicht zusammen und dann bin ich immer genervt. Und egal wie schön das aussieht, ich bin genervt.
Ja,
Ich liebe gerade den Nike Vomero. Mhm. Der war früher, ich glaube in den 90ern oder 2000ern war das der Laufschuh. Jetzt gibt es auch einen Vomero Laufschuh, der ist auch super geil. Aber jetzt wurde der ehemalige Laufschuh so reissued, so Daddy-Sneaker-mäßig.
Ja, ja, ja.
Gibt es mittlerweile, glaube ich, in so 20 Colorways, in Amerika natürlich in so 50 Colorways, die wir nie bekommen. So, und wenn jemand von Nike das hört, schickt die geilen Colorways nach Europa, bitte. Nee, aber der ist halt so ultra bequem. Ja. Ich habe davon, glaube ich, 8 Farben.
Okay, geil.
Und ich ziehe den immer an. Der ist geil. Ja.
Geil.
Perfekt.
Ja.
Sehr gut. Dann machen wir hier einen Deckel drauf und hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip.